Dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Wenn du da wirklich vollkommen sinnlose Gewalt sehen willst, Mortal Kombat 11, das ist wirklich großartig. Da gibt es dann so Scenes, wenn die Tastenkombination stimmt, R2, R1, dann ist wirklich, dann hast du so eine Cutscene, wo der Terminator dann auch mal da so eine Kämpferfrau nimmt, der den Kopf abreißt, in den Hals scheißt, die Füße abreißt, fünfmal in den Bauch schießt.
Was?
Sie überfabriziert mit Raufaser, häckselt, in Karton tut und wegschickt nach Kuala Lumpur.
So. Schön.
Das ist unfassbar behindert.
Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Schönen guten Tag und willkommen zur. Wo sind wir denn eigentlich? 76. Episode von Streiter Bender Streberg, der Podcast. Und heute mal wieder solo. Ich begrüße zu meiner Linken Hennes Bender. Uns unten Thorsten Streter.
Liebgewonnene Freunde. Zu meiner Rechten begrüße ich Gary Streberg und unten Hennes Bender.
Ja, ihr seid eingefroren. Ich begrüße zu meiner Linken Gary Streberg.
Ich kann auch super sprechen, aber ihr seid eingefroren. Seitdem ich das gesagt habe, seid ihr eingefroren.
Du bist eingefroren.
Was ist das denn für ein Dreck?
Du stehst da jetzt gerade so.
Ihr seid weg.
Hast du gerade gesagt? Das müssen wir aber bleepen. Das sagt man doch nicht.
Jetzt ruckelt und hakelt ihr. An mir kann es nicht liegen. An mir.
Nee, natürlich nicht. Technik, die begeistert.
Wir sehen Thorsten ist doch in seinem Domizil.
Das müsste doch nicht gut gehen.
Ja, also ich sehe Hennes fließend.
Ich sehe Thorsten auch fließend.
Ja.
Ich sehe euch
alle fließend, ja.
Ich sehe und höre euch. Podcast hören und sehen.
Dabei
Gary,
sein.
Ja. Gary, okay, was war letztes Mal denn los? Erzähl doch mal, was war denn letztes Mal los?
Letztes Mal, ich habe mich hinterher selber geärgert, dass ich nicht so viel gesprochen habe. Hab aber dadurch durch meine Wut super kanalisiert. Gundula ist einkaufen gegangen und ich habe erstmal einen Raum renoviert.
Gundula, deine Frau?
Genau.
Ja.
Boah, Hennes, hör doch auf mit dem Scheiß.
Ja, wieso, wenn uns einer zum ersten Mal denkt, was war denn los?
Ja, ich war einfach so, Jochen Malmsheimer ist halt eine Person, die einen unglaublichen Eindruck auf mich macht. Und das geht schon zurück in die Kindheit, als er noch hier direkt um die Ecke Bücher verkauft hat, bei Buch Jansen im Bochum.
Zurück bis in die Kindheit, wenn man denkt, dass ihr wahrscheinlich genauso gleich alt seid.
Nö, sind wir nicht.
Doch, sind wir.
Ja, doch, Jochen ist...
Also,
Jochen ist 2 Jahre älter als Gary.
Okay, pass auf, aber also in meiner Erinnerung... Aber in meiner Erinnerung, und das sagt eigentlich dann total viel, sehe ich mich wirklich als kleinen Jungen und er als dieser große Typ mit Leder, mit Nietenarmband und mit Lederweste mit diesem, wie nennt man das noch, diese Cowboy-Dings? Ja.
Bolo-Tie.
Genau, Bolo-Tie.
Ich nenne das mal Schrankknopf, den er da am Hals hat.
Der Knauf.
Auf jeden Fall war ich immer total... Auf jeden Fall war ich immer total eingeschüchtert, wenn ich mir bei ihm, wenn er mich angesprochen hat, wie kann ich helfen? Weißt du so? Und ich war dann immer total eingeschüchtert. Und das hat sich halt übertragen. So.
Den Eindruck macht Jochen hat am Anfang auch bei mir auf jeden Fall. Und bei dir ist er halt geblieben. Wie war das denn bei dir, Thorsten, eigentlich, als du Jochen zum ersten Mal...
Bei mir war das auch so. Für mich ist Malmsheimer immer schon so eine Lichtgestalt gewesen in sprachlicher und Performance-Hinsicht. Mhm. Das ist ja einer von denen ich ja, wie gesagt, ich werde nicht müde, das zu sagen. Doch, ich war kurz müde, das zu sagen. Aber ich werde nicht müde, das zu sagen. Och, was? Was?
Sekundenschlaf.
Schlaf. Ich habe Schlaf im Auge. Ja. Nur im Auge. Der Rest ist völlig wach.
Okay.
Ich habe mir, also das ist immer ein großes Vorbild gewesen und Mannsheimer darf kein Vorbild sein, weil du dem nicht nacheifern kannst, kannst ihn auch nicht erreichen.
Du hast es doch mal so schön formuliert in deiner ersten, in deiner ersten CD mit der Latte. Kannst du das nochmal wiederholen, bitte, Thorsten? Wenn du den Kaffee
aufhast. Im Wesentlichen geht es darum, dass man versuchen kann, natürlich die Latte zu überspringen, die Jochen Malmsheimer gesetzt hat. Aber das schaffst du sowieso nicht. Also du kannst aufrechten Hauptes unter der Latte hergehen. Da ist noch genug Platz. Ist halt so, ne? Geh aufrecht unter der Latte her.
Das
du stößt nirgendwo an, aber du gehst wenigstens aufrecht. Und Malmsheimer halt großer Typ. Und ich muss jetzt dazu auch sagen, Gerry, mit dir war alles okay das letzte Mal. Du hast dich halt zurückgenommen und hast erst mal angehört. Und das ist halt, du bist
ja
auch kein Kabarettist. Ich fand das angenehm. Es war wenig Redebeitrag. Das holst du heute wieder raus.
Man darf nicht vergessen, ihr beiden
habt darf mich dauernd zu unterbrechen, wenn ich was sage.
Ja, Gerry, das ist nämlich das Problem jetzt, was wir haben.
Okay.
Dass du zu viel redest. Ja. Weißt du? Wir fordern dich dazu auf, mehr zu reden und dann, jetzt halt die Fresse!
Nein, aber das Problem ist ja auch, ihr beide habt eine Vergangenheit mit ihm, ihr kennt ihn jetzt schon länger und da ist ja eine ganz andere Ebene. Mhm. Ich kenne ihn ja immer nur Also von daher war das dann schon richtig. Aber ich war trotzdem extrem wütend, wie ich schon lange nicht mehr war mit mir selber. Ich hasse das.
Hat man nicht gesehen. Du hast da gesessen, wie so ein Keramik-August und hast dich einfach nicht bewegt.
Ich habe das Zimmer renoviert danach.
Darüber haben wir neulich geredet, das Wut renovieren als Katharsis. Ich hab's dann Hals, ich verleg jetzt Laminat und dann bei Leuten in die Bude rein und alles komplett so, das Buche, Wiedersehen. Ich finde es gut.
Das ist Buche.
Gerry, zu deiner Ehrenrettung, du hast mehr mit Jochen gesprochen als Thorsten damals mit Will Smith. Insofern geht das.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Geht das sogar schon klar.
Der Zimmerservice hat mehr mit Will Smith geredet, aber ich habe mich halt wirken lassen. Ich war ja wirkmächtig
auf jeden
da.
Fall. Wie gesagt, auf dem Rückflug hat er wahrscheinlich gedacht, wer war denn dieser große schwarze Mann? Kam der direkt vom Containerbahnhof? Hatte der was gewonnen?
Ist der schwer krank? Ich weiß ja.
Warum sitzt der da?
Womit mit großer schwarzer Mann natürlich Thorsten gemeint war. Nicht.
Ja, komm, ja.
Die Kerbe habe ich doch wohl wieder bei Muschetti, habe ich die wieder ausgewetzt.
Ja.
Da habe ich mich ordentlich unter. So.
Ja kaum zu bändigen gewesen.
Labert mich voll, bis ich geohrfeigt wurde. Halt die Fresse jetzt.
Sieht's aus. An deinem Geburtstag.
An deinem Geburtstag, genau.
Danke an alle, die uns geschrieben haben, die unsere letzte Jubiläumsfolge 75 so schön gefunden haben. Das lag natürlich auch vor allen Dingen an Jochen.
Ja, natürlich.
Und er war ja auch ein Überraschungsgast und er macht das ja nicht wirklich oft, Streaming.
Nee, das macht er nicht.
Das macht er gar nicht. Das hat er uns zuliebe gemacht und ich habe mit ihm dann nochmal telefoniert. Er hatte da auch sehr, sehr viel Spaß dran gehabt und vielen Dank an alle, die uns da auch gelobt haben. Einer hat, glaube ich, geschrieben, bin ich der Einzige, der Jochen Malmsheimer nicht ganz so lustig findet? Und dann schrieb dann einer drunter, deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt wieder 1-3, weil toppen können wir das sowieso nicht.
Nee, ich bin mal gespannt. Ich meine, das nächste Jubiläum steht ja quasi vor der Tür. Ne?
Also was meinst du, 80 100? Oder was?
Ja.
Man kannst du nicht alle fünf
Naja, aber die 80 ist schon was sehr Rundes.
Ja, gut. Wir gucken mal. Wir arbeiten dran. Wir sind einige Gäste in der Pipeline, die auf jeden Fall auch was machen wollen.
Ja.
Und aber Jochen war schon wirklich was ganz, 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 ganz besonders. Lieben Gruß nochmal. Falls ihr das gerade seht und uns mögt und unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen, indem ihr uns teilt, indem ihr uns verlinkt und per sozialen Medien. Und ansonsten nochmal ein großes Dankeschön an unsere Patrons, die uns per Patreon unterstützen. Wir versuchen im Moment auch wirklich wöchentlich einen Content für euch einzurichten, der nur für euch da ist. Hm. Da sind wir auf jeden Fall dran. Und gerade in diesen Zeiten, wo Kultur ja auch nicht ganz so läuft, wie es laufen sollte. Obwohl ich gerade gehört habe, Thorsten, wir haben zusammen wieder einen Autokino-Auftritt demnächst.
Autokino-Auftritt.
Ja, im Autokino, ja. Aber
Wir sollten mal eine Tournee machen, eine Autokino-Tournee.
Nee, das sollten wir nicht machen. Wir sollten diesen Sommer abwarten und dann ist das mit den Autokinos nämlich auch gegessen, finde ich.
Ich habe nicht gesagt, wir sollten ein Autokino kaufen. Ich habe gesagt, wir sollten da mal gemeinsam einen Podcast machen. So.
Nee, warum? Wir sollten abwarten, bis man wieder ganz normal spielen kann und dann ist das mit den Autokinos auch vorbei.
Ja, so. Okay.
Weil da, das muss in den nächsten Wochen passieren, dass da jemand mal sagt, so, Kultur ist lebenswichtig für alle. Und kommen wir zum Thema. Kommen wir zu den Filmen und zu den Serien, die wir
haben die in Kinos den letzten denn eigentlich jetzt Wochen gesehen auf wieder?
Ein paar haben auf, ja.
Ein paar haben auf,
das Union,
speziellen Konzept.
Ja, das Union-Theater hat aber, glaube ich, noch zu. Die haben also extra gesagt, nee, solange das nicht so wieder ist wie früher, machen wir nicht auf.
Das Union-Theater in Bochum meinst du?
Entschuldigung, ja, das Union, ja, das große Traditionshaus.
Ja, Schritt für Schritt muss es weitergehen, ja.
Google mal eben, was das UCI macht. UCI Kino.
Ja, AMC ist ja da der Schirmherr, also so der Hauptbesitzer oder der, wie sagt man, und das ist eine chinesische Firma tatsächlich mittlerweile. Mhm. Kann mal einer hier Göring mal vom Tisch nehmen, bitte?
Meinst du die Katze?
Ja, natürlich, wen denn sonst? Nee, Göring sitzt da.
Ja, was heißt die Göring?
Ja, weil der hat wieder Kohldampf und dann schmeißt er wieder Klamotten runter.
Sind einige
es finden
Kinos.
Es finden im UCI keine ja. statt. Kino ist geschlossen.
Wer heißt es Beethoven? Sind einige.
Wer heißt Beethoven?
Nee.
Nicht?
Ja, lass sie nicht irritieren. Ja, sie hat den Titus
einfach,
mal von
der. Einfach aktiv ignorieren. Einige Kinos sind ja auch sauer, weil viele Filme da jetzt natürlich durch Streaming auch erhältlich gemacht worden sind und jetzt im Kinosommer nicht so richtig viele neue Filme auch kommen. Und das ist natürlich
ja,
dann auch ein
ja.
Politikum, ne? Aber willst du machen
naja,
bei so Filmen
oder,
wie.
Oder ist es eine Sommerpause jetzt? Ich meine, haben wir nicht immer, gab es nicht immer traditionell so ein Sommerloch? Oder eher nicht? Nee,
ja,
ne?
Doch, ich erinnere mich an den Kinosommer in Bochum, wo es jeden Tag einen anderen Film gab. Weißt du noch, Gary? Im Union?
Bali-Kino. Ach so.
Oder denk doch nicht immer nur an dein scheiß Porno-Kino. Denk doch mal auch ans Union und ans Kapitol. Und überall in Deutschland gab es Kinos, wo es Kinosommer gab, wo der Eintritt vergünstigt war und jeden Tag ein anderer Film lief.
Ja.
Was
ja,
war das jetzt?
So man merkt, Thorsten Sträter kann mit Worten umgehen.
Ja, deutscher Kleinkunstpreis. Ich sag mal, verdient, Thorsten. Ganz toll.
Der Fuchs kann sprechen.
Was habt ihr denn zuletzt gesehen, gestreamt
ich
oder
geguckt?
Was ist denn bei euch? Was ist denn bei euch?
Ich fange schon mal an. Eins für die gute Laune gesehen. Einfach um mich dran aufzubauen, habe ich jetzt gesehen Jeffrey Epstein.
Ja.
Die Dokumentation.
Die Feel-Good-Serie des Jahres.
Und als Runterzieher Space Force. Nee, andersrum.
Ja.
Tatsächlich.
Space Force
habe ich.
Ja.
Ja, bis ich habe jetzt, glaube ich, 8 Folgen gesehen und finde Space Force fantastisch. Ich liebe es.
Ich finde es auch gut. Ja.
Ich finde es ganz toll.
Warum kriegt Space Force so schlechte Kritiken, Gary?
Du hast eine Theorie. Ich habe da eine Theorie. Und zwar glaube ich, dass viele Leute einfach mit was anderem gerechnet haben. Wir erinnern uns zurück, als Mike Pence, der Vizepräsident von der USA, als der gesagt hat, hör mal hier, wir nach Navy, Air Force, Army und was nicht alles noch so rumläuft, machen wir jetzt eine neue Branch und das nennen wir jetzt Space Force. Und da haben alle so ein bisschen gelacht. Und gefühlt, 14 Tage danach, kam dann die Nachricht, dass Greg Daniels, der ja das amerikanische Office gemacht hat, mitkreiert hat. Oh, danke, Schatz. Das ist aber nett. Danke.
Was hat sie dir denn gebracht?
Sie hat mir was zu trinken gebracht. Hat sie noch nie gemacht.
Warte, ich hatte Cola?
Cola. Genau, also gefühlte 14 Tage später kam dann die Nachricht, dass Greg Daniels, der The Office gemacht hat und Parks and Recreation, ehemaliger Saturday Night Live Autor auch, und dass der jetzt ein neues Projekt hat, nämlich Upload, was ja auf Amazon läuft oder bei Amazon läuft, und eben Space Force. Und da haben alle gedacht, das wird so ein Trump-Bashing. Und das ist es halt nicht geworden. Jedenfalls nicht so offensichtlich.
Es ist ein sehr, sehr subtiles Trump-Bashing.
Genau. Und es ist im Grunde ist es das, was Greg Daniels und Steve Carell am besten können, nämlich Workplace-Comedy. Und das ist ein Workplace-Comedy.
Es hat auch sehr, sehr schöne melodramatische Momente, wie ich fand.
Ja.
Und ich mag Steve Carell sehr. Ich mag auch das amerikanische Office sehr. Es ist nicht Veep, das muss ich dazu auch sagen. Veep ist ja nochmal, ich weiß nicht, Gary, du kennst es.
Veep kenne ich gar nicht.
Mit Julia Louis-Dreyfus. Das ist eine Serie von Armando Iannucci. Sie ist die Vizepräsidentin, daher Veep. In einer Staffel wird sie sogar auch
Vice-President.
Vice-President, ganz genau. Und Armando Iannucci hat das englische, das britische Original gemacht, The Thick of It. Mit dem, ganz genau. Und
dann,
ja, ja.
Dann und das ist das das Pendant.
Das ist das amerikanische. Also das ist auch okay. Von ihm.
Sehr interessant,
das Adaption. Ihm. Und das wird, ja, genau wie The Office ja auch ein englisches Original ist von Ricky Gervais.
Absolut.
Und hier ist es halt so, dass sehr, sehr, sehr viel improvisiert wird. Und es eigentlich jeder Nebencharakter bei Veep eigentlich hassenswert ist. Also die sind alle so unsympathisch und das macht das so geil, weißt ja, du? Deswegen willst
super.
Du das auch gucken.
Die Serie ist super.
Also es besteht eigentlich fast nur aus Antagonisten und das ist bei Space Force halt nicht der Fall. Wobei ich sagen muss, dass jede Sekunde mit John fucking Malkovich zum Niederknien ist.
Ja, ist schon ziemlich gut.
Ja, ja,
Thorsten,
ja.
Und ich möchte jetzt keinen angucken, aber du hast dich auch stilmäßig ein bisschen an John Malkovich orientiert.
Oder
das kommt
ja nun,
durchaus hin.
Das ist das Beste, was du machen kannst, wenn dir die Haare ausgehen.
Ja, steht dir gut. Malkovich ist fantastisch. Malkovich ist fantastisch. Ich habe auch eine Folge auf Deutsch gesehen. Joachim Tennstedt natürlich ganz großartig. Ja, ja, ja. Ich habe sehr, sehr viel Spaß. Also ich finde, Space Force kann man durchaus gucken. Ist jetzt nicht der größte Wurf, aber es ist eine sehr, sehr
man darf nicht vergessen, warte mal ganz kurz, Thorsten, traditionell ist das bei Greg Daniels Serien immer so, dass die immer zur zweiten Staffel richtig aufdrehen. Das war bei The Office so und das war bei Parks and Recs war das auch so.
Ach, das ist auch Parks and Recreation.
Ja, klar.
Ah, super. Ja, toll. Ja.
Also ich mag die Serie sehr, sehr gerne. Ich habe da großen Spaß dran, die ist aufwendig und teuer produziert, das siehst du auch, wenn man was ist.
Ja, groß.
Ich mag die Darsteller alle Charaktere gern. Ich weiß immer noch nicht, warum die Frau im Knast ist.
Ich weiß nicht, ob es aufgelöst ist. Ich bin jetzt bei der 9. Folge, ich weiß es noch nicht. Vielleicht.
Nein,
ich
weiß es nicht. Sie ist aber
Lisa Kudrow, gespielt von Lisa Kudrow.
Sie einfach im Knast. Genau.
Ja, ja.
Und hab schon ziemlich viel Spaß damit, dass er auch singen muss, wenn er angespannt ist. Sonst finde ich halt auch sehr, sehr lustig.
Ja, ja.
Kokomo am Anfang direkt.
Erste Folge,
ja. John Malkovich mit dem entschlüsselten Video war extrem anrührend. Mit diesem mehrfach verschlüsselten.
Och, das war toll.
Ich habe nämlich alles gesehen.
Das war toll. Ja, und John Malkovich generell ist halt gut. So.
Also ich sag
ist
nur,
das ist regulativ, das absolut intellektuelle Regulativ in diesem absoluten Irrsinn.
Und ja, John Malkovich ist auch wirklich ein verkappter Komödiant, einfach wenn man nicht nur an John Malkovich, Being John Malkovich denkt, sondern auch wenn du an Burn After Reading denkst, an diese unglaublich geile Szene im Auto mit Brad Pitt.
Ja.
Wo Brad Pitt neben ihm so sitzt. Und dann ist John Malkovich natürlich auch groß, oder ich finde, er rettet die beiden Red-Filme
mit Bruce Willis. Was heißt rettet? Es ist okay.
Ja, also er ist schon ein absolutes Highlight, ja.
Ja, ja, ja. Ja. In dem Zusammenhang übrigens fällt mir gerade ein, es gibt auf YouTube, hat einer eine super Dokumentation über Saturday Night Live, die wohl lange verschütt war, hat die jetzt hochgeladen und da begleitet man die Crew von Saturday Night Live wirklich vom allerersten Tag, also vom Montag bis zur Aufzeichnung und Stargast ist in der Woche John Malkovich. Also von daher.
Auf YouTube.
Super. Genau.
Cool.
Ich finde also geht über eine Stunde. Ist ein super Dokument.
Ich hab ihn jetzt natürlich gesehen in The New Pope. Das ist eine Sky-Originalserie mit ihm als Papst, der Jude Law ablöst, der im Koma liegt. Und auch da ist er ebenfalls wieder brillant. Fantastisch angezogen, großartig, ist wirklich so ein leicht ätherischer, auch drogensüchtiger Charakter, der in England auf dem Anwesen seiner Eltern lebt, ist schon sehr, sehr geil.
Ich verstehe diese
Rollen kann er sich verlieren.
Ja, genau. Ich verstehe diese Serie nicht. Geht's da wirklich nur darum, was ist der unique selling point bei der Serie? Dass man einfach jetzt wirklich, das ist ja kein realistisches Bild vom Papst da sein, oder? Oder worum geht's da?
Ja, das ist einerseits, nein, ist kein Realist. Auch das lebt von den Charakteren, es lebt von den ganzen hierarchischen Ebenen innerhalb des Vatikan. Die Konflikte sind so ein bisschen auch ätherisch, muss man sagen. Aber es lebt viel vom Spiel halt auch.
Okay.
Und es lebt viel von, unglaublich viel von Metaphern und Vergleichen. Und Bildern, und das ist schon so Allegorien, es macht trotzdem Spaß, es ist toll gefilmt, tolle Musik.
Was meinst du mit, Was meinst du mit ätherisch? Die Konflikte sind ätherisch? Kannst du das
ein bisschen? Ja, die Konflikte sind bis zum Schluss immer nicht so klar herauszuarbeiten.
Okay. Das
sind immer so zwischenmenschliche Dinge, die aber ganz unbewusst angesprochen werden.
Okay.
Dann gibt es Ebenen wie Sex mit entstellten Menschen, was wunderschön gelöst wird. Und dann gibt es wieder, man kann das, musst du gucken.
Also für Leute, die The Walking Dead
kann man gut gucken.
The New Pope oder The Young Pope.
Fun Fact, ich bin mal gleich...
Nicht The Walking Dead, sondern...
Ja, das war ein Witz, weiß ich, bin auch mal...
Meiner Auffassung nach musste das gucken.
Gut, okay, alles klar. Fun Fact, ich bin mal mit John Malkovich gleichzeitig aufgetreten, in Recklinghausen. Bei den Office-Spielen.
Und er in Dublin. Es war 20 Uhr.
Nein, es war wirklich.
Bist du dir sicher, dass das nicht Heinz-Peter war?
Nein, es war auch. Aha, Heinz-Peter ist ein bisschen John Malkovich, das stimmt. Mein alter Bühnenpartner. Aber John Malkovich hat im Großen Haus gespielt und ich habe im Comedy-Zelt gespielt nebenan. Gleichzeitig.
Okay. Ja, das ist parallel.
Muss man dazu sagen, wer es nicht weiß, die Ruhrfestspiele in Recklinghausen, die dieses Jahr natürlich auch wie viele Festivals ausgefallen sind, wie alle eigentlich ausgefallen sind, die zeichnen sich dadurch aus, dass es wirklich internationale Festivals sind und dass da auch schon wirklich
Größen,
aber
Philipp
Seymour Hoffmann war in Bochum. In Othello, der war nicht in Recklinghausen, den habe ich in Bochum gesehen.
Aber du hast so eine schöne Geschichte, ne? Du mit ihm.
Ja, ich habe ihn nachher dann noch im Biercafé, verzweifelt versucht hat, Zigaretten zu ziehen. Und das war die Zeit, als 2009, als man mit der Kreditkarte die Zigaretten und irgendwie musste man sich da anmelden. Thorsten wird das als Raucher wissen, diese.
Nee, man musste sein Alter verifizieren.
Genau,
ich.
Ganz genau. Ja. Da bin ich tatsächlich in Philipp Seymour Hoffmann reingelaufen, nachdem ich ihn als Iago gesehen habe in Othello, zusammen mit Jessica Chastain. Aber Recklinghausen, noch mal kurz zu sagen, da war auch Cate Blanchett und die haben nämlich immer, und das haben wir leider ein bisschen verpeilt damals, die haben immer in dem Hotel übernachtet, in dem wir, wo wir mit Herrn Mittermeier aufgezeichnet haben letzten Sommer. Das ist das Premium Hotel in Recklinghausen.
Ah, okay, ist auch ein schönes Haus. Also, ja.
Ist es auch. Sehr, sehr schön. Bevor wir weitersprechen, es gibt noch ein paar Sachen, bevor wir das vergessen. Lass uns doch mal eben kurz aufklären, wie das war, Thorsten, mit dir und Eros Ramazzotti. Was war da eigentlich?
Mir und Eros Ramazzotti, das kann ich dir sagen. In den 90ern, gar keine Kohle, kam ein Freund zu mir, Alexander, Grieche, und hat gesagt, pass auf, ich mache bei Rock Over Germany, mache ich Roadie. Du kriegst vorher einen Plan zum Aufbauen, trägst dich ein, als studentische Hilfskraft läuft, kriegst Geld auf Tatze. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann machen wir. Dann sind wir dahin. Und das war eine Zeit damals. Dann kamst du in deiner speckigen Jeansjacke da angeschissen und in deiner Jeans und in deinen Boots. Und dann hast du den ganzen Tag hast du aufgebaut. Also wirklich Krugerhalle halt. Mhm. Ich war zuständig fürs Mischpult. Das heißt, ich habe mit Kopfhörern, damit mir nicht der Schädel platzt, den ganzen Tag bei diesem Festival am Mischpult gestanden, das ein bisschen bewacht nach Aufbau vom Mischpult. Und dann kam so um 17 Uhr, Stunde vor Einlass, kam dann Eros Ramazzotti mit Crew, die trugen alle Jogginganzüge von Emporio Armani. Er hatte auch so einen silbernen Trailer, der im Hintergrund in der kleineren Halle standen, die Trailer, wo die Leute dann richtig schön untergebracht waren, die Backstage-Bereiche.
Die Autos, oder die.
Nee, diese Trailer, so amerikanische Diner-Trailer, Wohnwagen.
Ja, schön, ja.
Ne? Und dann kamen vier so italienische Jungs rausgeflippt und haben so ein Mini-Soccerfeld aufgebaut. 12 Meter mal, habe ich vergessen. Mit so einem kleineren Ball auch. Und dann kam irgend so ein, der sah so ein bisschen aus wie der hier, wer hat nochmal Dingenskirchen geschwängert? Sag schnell hier. Dieser Schmierlappen, wie heißt der noch?
Wendler?
Der alte mit dem welligen Haar, der auch ein Kind hat ich komme jetzt auch gar keinen Namen mehr, ist auch egal.
Oh Gott.
Wer auf den Namen des Schmierlappens kommt mit den
Welcher Schmierlappen?
Flavio Briatore, so ein Typ kam.
Heidi Klum.
Ja, es war nicht Flavio Briatore, aber es war so ein Typ, der sagte
Ja. Monsignor Peppschmier, ja.
Ja, du Peppschmier. Päpschen hier, genau. Du und du. Ihr kommt jetzt Fußball spielen. Und wir so, okay. Und dann mussten wir gegen Eros Ramazzotti und vier seiner Spagullos anderthalb Stunden Fußball spielen, ohne je Ballkontakt zu haben, weil Iris Ramazzotti ziemlich gut Street Soccer spielt. Wir sind eigentlich quasi gezwungen worden, im Rahmen unserer Arbeitszeit gegen Iris Ramazzotti eine Stunde Fußball zu spielen, ohne den Ball zu kriegen. Wir hatten auch klobige Schuhe an und Jeansjacken. Wir haben gestunken. Ich habe in meinem Leben noch nie wieder so gestunken wie an dem Tag. Ich war nass geschwitzt bis auf die Knochen, Alexander auch, die anderen Leute auch. Und dann habe ich am Mischpult gestanden. Alle, die vorbeigingen, so, oh. Hier ist einer gestorben. Weißt du, so. Und der hat uns gezwungen. Und irgendwann hieß es dann, warte, ich mach eine Kamera. Und dann sind wir wieder gegangen. Dann konnten wir wieder reingehen und unseren Mischpult stellen. Und wann, ich war so fertig, war ich noch nie. Wie diese eine Stunde Fußball spielen. Angenehm war,
vor allen Dingen
war Elton John, der hat mal wenigstens guten Tag gesagt.
Okay.
Der kam echt in die Halle rein, hat allen mal eben Hallo gesagt und ist dann zum Soundcheck gegangen. Dann ist er verschwunden. Das war nett. Elton John war nett.
Du als extrem fußballaffiner Mensch, aber das klingt wie so eine Black Mirror-Folge, so blutjunge Technikassistenten zum Fußballspielen gezwungen.
So, benötigt, ja. Ja, genau. Lesbische Nazi-Nutten von Außerirdischen ins All entführt und zur Hungerkuh gezwungen.
Das ist nichts dagegen.
Nee, das war schon schlimm.
Soll ich mal meine Geschichte erzählen mit dem...
Das Unangenehmste war übrigens, dass das... Jule Neigel dann aufgetreten ist.
Oh, die wunderbare Jule Neigel. Die
ja, und bei ihr waren Jule nicht Neigel. Ganz so viele Leute. Das war ja immer, lief ja in so Etappen ab, wie so eine Mixed-Show quasi.
Ja.
Und dann standen da, weiß nicht, ein paar hundert Leute. Ich meine das auch gar nicht böse. Und dann ich stand am Mischpult. Ich war gut zu sehen. Und dann rief sie dann irgendwann mitten im Lied und die Stimmung, ich will eure Hände sehen. Und dann machte ich nur so. Und sie warf mir so einen giftigen Blick zu. Weißt du? Und dann habe ich gesagt, komm, ich drehe mich jetzt weg so. Es war total unangenehm.
Ja.
Und an sich war das aber, ist immer eine schöne Erinnerung.
Ja.
Die laufen immer noch meiner studentischen Bescheinigung hinterher, weil ich gar kein Abi habe. Aber ich habe das Geld gekriegt an dem Tag.
Das ist schön. Gary, erzähl mal deine Katzengeschichte,
bitte. Die Katzengeschichte, also pass auf, der Titus, oder wie ich ihn nenne, Göring, der hat Schilddrüsenüberfunktion. Und nimmt euer seit einiger Zeit.
Drecks-Kater,
sag ja, genau. Unser verzogener Dreckskater, der hat Schilddrüsenüberfunktion und musste deswegen Medikamente nehmen. Und jetzt ist uns aber aufgefallen, dass der, obwohl er frisst wie ein Scheunendrescher, dass er doch Gewicht verloren hat. Und das bedeutet ja, dass du wieder zum Tierarzt musst und da muss dem armen Tier wieder Blut abgenommen werden und da musst du am Tag später anrufen. Und das habe ich dann gemacht und habe dann da den, beziehungsweise du wirst dann zurückgerufen von dem Arzt. Da war der, ja, Herr Strebech, wir haben ja die Blutergebnisse von dem Titus und ja, es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Also das Medikament reicht nicht mehr aus, wir müssen da, tschüss! Und ich so, was? Ja, irgendwie das, sagt er, nee, Entschuldigung, Sie waren nicht gemeint. Da hat sich gerade jemand verabschiedet. Ich denke schon, mal stell dir mal vor, das machst du mal jemand so. Ja, ich muss Ihnen leider sagen, und das ist ja der Test war leider positiv. Tschüss!
Und dann bricht die Leitung zusammen.
Ja, ich fand das.
Ist eigentlich so,
wissen Sie,
das ist
eigentlich, vor allen Dingen, das Witzige war, er meinte dann zu mir so, ah, Sie waren gar nicht gemeint, eine Kollegin hat sich verabschiedet. Und ich musste aber so lachen und er wurde dann wieder so total ernst und ich war immer so.
Das ist so ein Körper-Enthusiasmus.
Was fehlt dem Kater denn jetzt?
Er hat einfach nur Schilddrüsenüberfunktion und muss deswegen, die Medikation müsste erhöht werden. Also deswegen, ja. Jetzt hat er tatsächlich ein bisschen zugenommen, aber es ist, ja.
Aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, wie alt ist Titus jetzt? Boah.
Ja.
Was ist der Kater? Der Kater ist 18?
Ja. Der hat noch nicht einmal was in seinem Leben gehabt. Also da, deswegen.
Das glaube ich dir wohl, weil der Church heißen sollte und nicht Titus.
Ja.
Aber das ist klassischer Stephen King Insider. Weiter.
So, okay. Darf ich jetzt die Geschichte erzählen, wie ich mit Leander Hausmann im Puff war? Dann haben wir die auch hinter uns.
Oh ja, bitte.
Mhm. Also pass auf. Ich war tatsächlich mit Leander Hausmann im Bochumer Puff auf dem Eierberg, Gussstallstraße, auf der Gurke, wie wir das auch nennen. Und da war ich tatsächlich zum ersten und letzten Mal in Bochum im Puff, denn 1994 oder 95 ist das Prostituiertenberatungsbüro eröffnet worden im Rotlichtbezirk in Bochum. Madonna. Ja, die haben danach dann auch so Benefits-Sachen gemacht, also sogenannte Hurenbälle im Schauspielhaus und so. Aber bei der Büroeröffnung sind Heinz Peter, mein alter Bühnenpartner, und ich tatsächlich aufgetreten in diesen Räumlichkeiten. Und Leander Hausmann war gerade angesagt als zukünftiger Intendant des Schauspielhauses. Hm. Hausmann war von 95 bis 2000 Intendant am Bochumer Schauspielhaus und der tummelte sich auch in der Stadt rum. Der hat auch nicht ins Glas gespuckt, sag ich mal. Der war öfter auch im Intershop, also da mein zweiter Wohnsitz, die alte Kneipe. Und also der war schon durchaus ein bunter Hund und er machte sich schon mal mit Bochum so vertraut. Hat sich, glaube ich, in Bochum auch ganz wohl gefühlt. Und dann saß ich dann irgendwann mal nach unserem Auftritt im Bordell mit Leander Hausmann zusammen.
Da hast du ihn getroffen. Im Bordell.
Ja, wir haben uns unterhalten. Ich habe zu der Zeit auch im Schauspielhaus gespielt. Ich habe dieses Stück von Stephen Fry gespielt, unten im Theater unten, Latin, Tobacco and Boys.
Okay.
Ich weiß nicht, aber da kannten wir uns noch nicht.
Also du warst auf dem Puff und hast da Leander Hausmann getroffen?
Ich habe im Puff Leander Hausmann kennengelernt. Das kann ich in meiner Biografie. Ja. Ich habe nicht mit Eros Ramazzotti, aber ich habe mit Leander Hausmann im Puff.
Ja, von kennenlernen konnte da keine Rede sein. Die haben sich immer nur italienische Kommandos zugeschrien und ballern uns vorbeigespielt. Das war das Gegenteil von kennenlernen. Das war nicht das Gegenteil von kennenlernen.
Bist du mal in dem...
Stronzo, Vaffanculo.
Die Gustavstraße und dann geht's ja in dem Winkel, ne? Im Winkel heißt das ja.
Ja.
Dann die Straße.
Wir müssen sagen, die Gustavstraße... Nein, die Gustavstraße ist, das müssen wir kurz sagen, die ist in der Bochumer Innenstadt, unweit des Bochumer Rathauses.
Entschuldigt mich einen kleinen Moment, ich muss mal eben aufs Töpfchen.
Mach mal, ja, genau. Wir reden weiter über Rotlichtbezirke.
Genau.
Nee, im Winkel war ich nicht. Nee, ich bin mal.
Das erste Mal, natürlich, in dem Moment, wo du 18 wirst, macht damals in den 80er Jahren, macht man zwei Sachen. Nämlich in die Spielhalle gehen und mal kurz auf den Puff vorbeigucken. Einfach nur, damit man es mal gesehen hat. Und es war echt, sowas habe ich noch nie gesehen. Irgendwie so viel extrem hübsche Frauen auf einen Haufen,
Oft im Bali-Kino.
Und Bali-Kino. Und dann da konnte ich mit erhobenen Hauptes, konnte ich dann auch mir mal Schulmädchenreport ansehen mit Ingrid Steger oder so. Musste nicht mal, sonst war das ja immer so, wenn du als Minderjähriger im Bali-Kino in so ein Softporno reingehen wolltest, dann war das ja immer so, als wenn du in die DDR ausreisen wolltest, weißt du, die wollten ja alles von dir haben.
Ja,
sämtliche
ja.
Adressen und was nicht alles. Und
Bevor jetzt irgendwie Leute uns schreiben, wir würden jetzt hier Prostitution gutheißen und glorifizieren. Also wie gesagt, es war das Beratungsbüro für Prostituierte in und es war 1994, genau. Vor vielen, vielen, vielen Jahren.
Genau.
Thorsten hat eigentlich gesagt, ob er groß muss oder klein.
Ja, weil wenn er groß muss, haben wir ein echtes Problem.
Dann haben wir Zeit jetzt eigentlich.
Ja, wahrscheinlich, ne? Geht er dann auch baden noch gleich.
Was denn danach noch? Und noch eine Runde einkaufen.
Haben wir die Geschichte, die haben wir erzählt, ne? Die haben wir schon tausendmal erzählt.
Ja, die haben wir schon erzählt. Aber im Hintergrund sein Batman. Wir müssen unbedingt.
Ach so, Hennes, ich kann dir, das kann ich tatsächlich nutzen, um dir was zu sagen. Und zwar, ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen habe ich zum ersten Mal getwitcht. Also wir haben online gespielt und haben das mal auf Twitch einen Livestream gemacht. Thorsten war auch dabei. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Leute,
was habt ihr denn getwitcht?
Wir haben nicht getwitcht, wir haben Call of Duty gespielt und haben das über Twitch, über diese Plattform Twitch, kann man das dann live streamen. Und das haben dann sich Leute tatsächlich angeguckt. Und es war eine illustre Runde. Und
Thorsten ist wieder da.
Torsten und hat einen Seistäbel, Stäbel.
Und hat zwischendurch Aquaman getroffen.
Ja. Nein, das ist ein Sei.
Sei.
Was ist das? Was ist das denn?
Das ist eine japanische, eigentlich eine Abwehrwaffe.
Ja. Okay.
Das war damals
Krieg
Japan gegen China. War es so, dass die Japaner so unterdrückt wurden seinerzeit, frühes Mittelalter war das, glaube ich, dass sie angefangen haben, bäuerliche Werkzeuge umzufunktionieren in Abwehrwaffen.
Nunchaku zum
und
Beispiel,
Dreschpflege. Nunchaku, Dreschpflege, die Sichel oder auch die Sai-Gabel, die dann quasi, die hat eigentlich nur, man soll das gar nicht machen, die hat eine Abwehrfunktion. Die ist stumpf, vorne spitz, aber rund.
Ganz viele unserer Hörer.
Würde ich immer selber bauen.
Und okay. Zuschauer fragen sich, was mit deinem Batman ist, wo du gerade weg warst.
Ja, das trifft sich gut, weil da können wir tatsächlich jetzt gerade ein Update zeigen.
Genau, ganz kurz, bevor du es zeigst. Ich arbeite dran. Ich habe ein bisschen mehr zu tun gehabt, als ich dachte. Ich dachte, ich würde ein komplettes Loch fallen, habe aber doch verhältnismäßig viel zu tun. Habe aber jetzt bereits mit der Maske fast fertig. Das Kostüm ist generell fast fertig, sieht aber noch nicht so aus, wie ich es mir vorstelle. Es muss noch verblendet werden mit Leder.
Aber dann lass uns das doch mal angucken.
Wir gucken uns das einfach mal an.
Guck dir den Clip an zu der modellierten Maske, bitte.
Genau, bitte sehr.
Ja, Tag, Sträter hier. Ich bin nicht ganz so schnell, komme ich voran, wie ich das wollte, weil ich doch ab und zu ja mal auftrete und Fernsehen mache. Ich dachte ja echt, ich hätte komplett frei. Das ist mein Modell, an dem ich noch ein bisschen arbeiten muss. Das ist Polymerton, nennt sich das Zeugs. Und damit habe ich auf diese Ad-Head-Büste gearbeitet, so eine Maskenbildner-Büste in Originalgröße. Und wie gesagt, das ist so ein künstlicher Ton auf Wachsbasis. Ich habe jetzt mal testweise eine Lederstruktur draufgepackt. Ich muss noch ein bisschen an den Augenbrauen arbeiten. Der Schnitt als solcher sagt mir schon echt zu. Ich mag die Ohren. Jetzt werden Nähte eingearbeitet, denn auch wenn ich das Ding später in Latex mache, möchte ich, dass das dann doch wie Leder aussieht. Dafür habe ich spezielle Lederpigmente noch und all so ein Schnickschnack. Und ich glaube, es wird später eine ziemlich gute Latexmaske, die aber wirkt, als wäre sie aus Leder genäht. Muss mich noch ein bisschen mit den Nähten beschäftigen und so weiter. Das dauert alles noch ein bisschen. Also da noch etwas Geduld. Beim nächsten Podcast stelle ich noch das Kostüm vor, das in eine ähnliche Richtung geht. Also Geduld. Aber ich arbeite dran, wie ihr seht. Danke.
So, ja, das war ja...
Das sieht doch vielversprechend aus.
Das sieht gut aus. Also es habe ich auch schön dran gebastelt. Da müssen, wie gesagt, noch ein paar Sachen gemacht werden. Und dann beginne ich abzuformen.
Das ist sehr interessant.
Kann ich beim nächsten Podcast tragen. Und kann ich das jetzt mal erzählen, du Affe? Und dann ist die fertig. Und dann kann ich die tragen und dann verlosen wir die direkt.
Boah, also wenn ich jetzt wieder so viele Hate-Mails kriege, dann bin ich echt raus,
mit
Leute.
Dem also, los, echt.
Gary, was
ist dabei? Ja, dabei wollte ich wirklich eine total passende Follow-up-Frage stellen, nämlich Thorsten, wann fing das bei dir an, dieses Faible für, darüber haben wir nämlich noch nie gesprochen, für diese Art von Masken machen oder du bist gelernter Herrenschneider. Kam das dann über diese ganze Batman-Kostüm-Sache oder du interessierst dich doch? Ja,
kam über die ganze Batman-Sache. Ich wollte als Kind schon immer Batman sein.
Ja.
Und hab dann angefangen, was zu schneidern aus Frotte und so und hab mir das beigebracht und hab mir Burda-Schnitte geholt von Karnevalskostümen, schon mit 8, 9 oder so. Ich war da immer ganz gut.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, später zu modellieren, 89 habe ich angefangen zu modellieren mit Ton, was mir nicht so gut von der Hand gegangen ist. Das war auch teures Material. Man hatte keinen guten, passenden Untergrund zu modellieren.
Ja,
und das war auch alles wahnsinnig teuer mit Schaumgummi. Und ich bin halt jetzt besser geworden, immer besser. Ich mache das schon mein ganzes Leben lang. Und
super.
Das ist so. Und dann ist so ein Projekt dann vorbei und dann musst du dich fragen, und jetzt? Weil das kommt ja meistens gar nicht rein, weißt du? Deswegen habe ich zuerst die Maske gemacht und das Kostüm parallel, das super auf Elastan basiert, weil Maske sieht immer gut aus. Maske kannst du immer tragen.
Ja.
Und es gibt die Maske wird später aussehen, als wäre sie aus Leder, ist sie aber nicht.
Es gibt eine Serie, Thorsten, ich weiß nicht, ob du noch Disney Plus hast, aber ich habe es dir, glaube ich, gesagt, diese Serie Prop Culture, Requisiten von Disney, die ist absolut fantastisch. Da gibt es nämlich eine Folge über Nightmare Before Christmas, über den wir auch schon lang und dreckig gesprochen haben. Und da geht es halt auch über die ganzen Figuren und die ganzen Größen. Also dann gibt es eine Folge über Roger Rabbit, das ist auch ganz traumhaft. Und die Mary Poppins Folge, da habe ich sehr auch an dich gedacht, weil da geht es auch um Kostüme und gerade so um Details.
Hab ich noch nie
gesehen. Also diese Prop Culture, das heißt auf Deutsch, glaube ich, einfach nur Disney Requisiten, immer eine halbe Stunde und das kann ich jedem empfehlen.
Ja, okay, das ist für mich jetzt ein Grund, das gebe ich zu.
Ja. Ja. Gary, was hast du denn als letztes gesehen?
Wir haben tatsächlich nochmal einige Marvel-Filme gesehen, weil meine Frau Gundula die noch nicht gesehen hatte und deswegen haben wir uns Miss Marple angeguckt. Wie Gundula meinte, lass uns doch Miss Marple gucken.
Sie meinte, was sie bei Ant-Man gesagt hat.
Was hat sie nochmal bei Ant-Man gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Was hat sie denn da gesagt?
Der immer größer wird.
Ach ja, der immer, da wo alles größer wird. Oder irgendwie sowas
hat sie gesagt.
Ja, sie bricht das immer runter auf sehr spartanische Sätze.
Kann man ja auch. Marvel-Filme sind ja auch. Aber was ist denn mit Serien? Hast du Dispatches of Elsewhere jetzt geguckt?
Die zweite Folge habe ich geguckt. Und ich glaube, wir haben da letztes Mal schon mal drüber geredet. Das sind jetzt alles so Serien. Auch Homecoming erinnerte mich da sehr daran. Die, wo man so diesen David Lynch-Einfluss, wo man den sehr merkt. Mhm. Also das, und was ich ja durchaus positiv finde. Also ich meine das ja gar nicht negativ. Aber aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen, weiter zu gucken.
Also ja. Ich finde, ich habe die komplett geguckt. Zu Ende
ja,
und? Ich habe es komplett geguckt. Du musst, wenn ihr, und das sage ich euch jetzt auch, die das hören und sehen, wenn ihr Dispatches von Elsewhere versus Nachrichten aus dem von woanders, glaube ich, also die neue ja. Serie von Jason Segel, die auf einer Dokumentation beruht und es ist ein Herzensprojekt von Jason Segel, bekannt aus How I Met Your Mother natürlich und ist eine Serie, die man eigentlich bitte was?
Freaks and Geeks läuft übrigens auch bei auch, Amazon. Ja, allerdings ja, nur auf Deutsch. Deutsch. Ja,
nur auf Deutsch, Weise, das gucke ich mir, das tue ich mir nicht an. Und aber Dispatches vom Elsewhere muss man wirklich quasi am Stück durchbingen, weil sonst wirst du wahnsinnig. Es ist sehr, sehr, sehr fordernd, es ist sehr surreal. Es spielt der wunderbare Richard E. Grant mit. Gary, ich habe was für
ja,
dich.
Ja.
Ja, die Biografie von Richard E. Grant, der spielt...
Ist das meine?
Nein, ich habe mir die bestellt. Die kriegst du, so. Wenn ich sie fertig gelesen habe.
Nee, ich habe sie nämlich auch irgendwo.
Ja, du hast sie doch nicht gefunden, deswegen habe ich mir eine
Stimmt,
bestellt.
Stimmt, genau, genau.
So, siehst du, so bin ich zu dir. Eine ja. ganz tolle Serie, da geht's also um, also ist auch sehr, sehr abgefahren, abgespaced, surreal, man weiß teilweise gar nicht, um was es geht, aber es lohnt sich, das auf jeden Fall durchzugucken, ist mal wirklich was anderes. Sally Field, ganz, ganz toll.
Ja.
Und,
Ich finde es wirklich sehr interessant, als ich mir die Marvel-Filme nochmal angesehen hatte und großen Spaß hatte. Gunla ist übrigens bei Endgame ausgestiegen, beziehungsweise Bitte? Eingepennt. Ja, Was? Tatsächlich, weil es war ihr zu viel Gekloppe. Es war so ein Overkill. Also Captain okay. Marvel hat ihr sehr gut gefallen, glaube ich, ne? Ja, sie hört wieder nichts.
Herzlich willkommen und, zu einem cineastisch
von naja, auf jeden Fall.
Hat dir gut gefallen, ne?
Aber
bleib doch hier!
Ich hab.
Erwin, bleib hier!
Bleib doch hier!
Bleib doch hier! Lass mich nicht alleine in der Tropfsteinhöhle!
Tropfsteinhöhle!
Hallo!
Volkshochschule, hallo!
Volkshochschule, hallo. Zimmer 14!
Was ist denn los?
Was ist denn los? Sorry, ja. Gary, aber du hast uns wieder getriggert.
Ja, aber auf jeden Fall hat mir das nochmal sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe so gedacht, das ist interessant, weil irgendwann gab es ja mal so die Zeit, wo man gesagt hat, dass jetzt das Fernsehen dem Kino das Rang abgelaufen hat. So, ne, weil man gesagt hat, jetzt wo so Quality TV dazu, ja. Das fing ja mit den Sopranos an, dann über, ja. wie hieß es True Crime? Oder wie hieß die Serie mit dem,
True Detective.
Und so, und jetzt habe ich so das Gefühl, dass, oder was heißt jetzt habe ich das Gefühl? Ich habe halt, als ich die Marvel-Filme so hintereinander nochmal geguckt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass die sich wirklich so an Fernsehen wieder orientiert haben, weil das ist ja sehr, wenn man das wirklich so dicht hintereinander guckt, kommt einem das wirklich wie eine Fernsehserie vor. Wie eine
gut, der Kevin Feige hat einen großen Plan gehabt.
Ja, und
das hat
genau.
sich ja ausbezahlt.
Und das muss man sich noch mal sagen, wie genial das alles wirklich aufgearbeitet war und chronologisch aneinandergereiht
ja.
ist. Alles, so die ganze Serie, wirklich vom allerersten ja. Iron Man an bis zu Endgame. Weißt du, alles, was wir gesehen haben, das war alles so perfekt durchgedacht und ja, das ist mir nochmal so bewusst geworden.
Ich habe Endgame ja gesehen, zusammen mit deinem Sohn Henry, ja. in der Mitternachtspremiere und neben mir saß ein Ire, der in Essen, ich weiß noch ganz genau, der in Essen in einem Irish Pub arbeitet und es ging wirklich, die Leute haben gebrüllt und gejohlt ja, und geklatscht und da habe ich wirklich jetzt, wo wir so lange nicht mehr im Kino waren, gemerkt einfach, weil der Scorsese gesagt hat, die Marvel-Filme sind kein Cinema, sind kein Kino. Wenn das, was denn? Also, es war wirklich ein Gemeinschaftserlebnis. Natürlich auch toll, mit deinem Sohn auch da zu sein, aber einfach, dass du mit wildfremden Leuten irgendwo in einem Raum sitzt und einfach so viel Spaß hast.
Ja.
Das ist eben nicht, das ist eben auch durch Bingen und durch auch die tollste Heimkinoanlage nicht wirklich zu ersetzen.
Ja, ja, absolut.
Deswegen freue ich mich auf den ersten Kino- Besuch. Ja. Snowpiercer, habt ihr da mal reingeschaut in die Serie?
Ja, nee, noch nicht. Erste Folge geguckt. Setzt viel voraus und
ja.
Ist schön gemacht. Allerdings ist mir das wieder zu vordergründig mit den sozialen Schichten.
Okay.
Ja. Ist mir zu, weißt du, die Leute, die hinten im Waggon sitzen und ja, mitfahren ja. dürfen.
Metapher.
Und vorne extrem elitär, da bin ich noch nicht rein.
Hast du den Film gesehen? Thorsten?
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Also mir ist jetzt auch noch nicht.
Den mochte ich gern, ja.
Ja, mir ist jetzt auch noch nicht ganz klar, was jetzt der Mehrwert ist der Serie, aber das war bei Fargo ja auch der Fall. Bei Fargo habe ich auch gedacht, warum machen die aus Fargo eine Serie? Und dann war es einfach absolut großartig. Also geben wir Snowpiercer einfach.
Beim zweiten oder dritten Ansatz bin ich immer, ich hänge immer an der dritten Staffel. Ich komme da nicht durch.
Was?
Bei der dritten Staffel von Fargo. Ich komme da nicht durch. Ich weiß nicht. Weiß nicht. Ich verliere da immer das Interesse.
Die mit Ewan McGregor, ja, und mit Carrie Coon. Na. Ja, die zweite Staffel ist ein absolutes Meisterwerk, ja, finde ich. Ja, absolut. Also auch vom Filmischen her. Ja, die dritte ist nicht ganz so, aber ich fand die auch okay. Aber ich finde, bei Snowpiercer muss man jetzt einfach mal abwarten.
Genau, was ich übrigens auf Netflix gesehen habe noch, das ist tatsächlich, da hat der Henry mein Sohn, der mich darauf aufmerksam gemacht, und zwar eine Dokumentationsserie über Kevin Hart. Ich hatte das mal so mitgekriegt, dass es die gibt, aber hatte die nicht mehr so auf dem Schirm. Und zwar Kevin Hart, Don't Fuck This Up. Ja. Acht Teile, glaube ich. Und sehr, sehr gut gemacht und vor allen Dingen super, super ehrlich. Also das, was da ist so ein bisschen Entourage-mäßig, weil er hat ja auch so eine Entourage bei sich, aber alles sehr, sehr sympathisch. Und ja, wer Kevin Hart mag.
Ich guck nochmal, was ich gesehen habe.
Dem kann ich das wärmstens empfehlen. Dann Patton Oswalt hat ja. Ja, was willst du sagen?
Zweite Staffel Afterlife.
Habe ich noch nicht geguckt, nee.
Okay, gut, alles klar, weil da würde ich gerne mit euch drüber reden, okay, ob die zweite Staffel jetzt nötig war, und es gibt eine Figur, die mich wirklich sehr rausgehauen hat.
Da bist du aber nicht der Einzige, das habe ich so tatsächlich, du hast es mir schon erzählt und ich habe es dann tatsächlich auch in diversen Internet-Sachen, Publikationen.
Bin ich froh, dass ich da nicht der Einzige oder so. Was ist mit Dead to Me? Hast du Dead to Me komplett gesehen? Ja. Das ist ja eine ähnliche Prämisse halt auch, ne? Und Christina Applegate und ich habe mir aufgeschrieben, wie heißt sie? Linda Giardellini auch, Freaks and Geeks wieder?
Ja.
Und da hast du was Schönes gesagt, Gary, über die Serie. Was ist denn das Besondere an der Serie Dead to Me?
Das Besondere an der Serie, was eigentlich gar nichts Besonderes sein sollte, aber das Besondere ist, dass das wirklich komplett von Frauen gemacht ist. Und das sollte eigentlich nichts Besonderes sein. Aber das hast du halt wirklich sehr, sehr selten. Ich meine, Frauen in Writers Rooms ist ja nun nichts Neues mehr. Aber halt, das ist wirklich eine Serie, die ist ersonnen von Frauen, gemacht von Frauen, geschrieben von Frauen, gedreht von Frauen. Also und es ist Serie.
Und sie ist nicht, ich sag jetzt mal vorsichtig, sie ist nicht vordergründig feministisch.
Nee, absolut
sie ist,
nicht.
Das ist eine, also das, das, sie nicht. Erzählt wirklich das eine Geschichte.
Das ist eine Thriller-Serie. Also
das ist wirklich eine Geschichte, genau, die gleichzeitig spannend ist, auch unglaublich lustig ist. Frau Applegate ist
Die sind großartig. Die sind beide sind toll. Die haben eine super Chemie. Also die beiden Frauen, die stemmen das einfach, ihre Figuren sind super und die spielen das. Es wird sehr viel geweint, es wird sehr viel Wein getrunken, aber es ist ein Murder Mystery und hast du die zweite gesehen? Ganz?
Ich habe die zweite mir jetzt noch aufgespart, aber es ist ja, was hast du? Du hast noch einen schönen Begriff geprägt, Gary.
Was
die
denn?
Serie ist Twisthausen,
ja, genau. Also
Twisthausen.
Ja, weil das ist, wie die sich immer, und ich weiß ja, wie schwer das ist. Ich weiß ja, wie schwer das ist, sich solche Sachen auszudenken.
Es ist gerade, wirklich, also,
gerade im Krimi-Bereich, im Thriller-Bereich.
Denkst am Ende, was jetzt, was? Jetzt muss ich noch eine gucken.
Genau. Also das ist echt eine ganz hohe Form der Drehbuchschreibkunst und Hut ab und ich kann es nur empfehlen, auch die zweite Staffel. Ja.
Thorsten, hast du jetzt geguckt, was du gesehen hast?
Ich habe geguckt, die ganze Staffel Cabins in the Wild. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das geht darum, dass irgendeine Grafschaft in England lobt aus, dass man nach keltischen Motiven soll man Hütten bauen, 6x8 Meter, die man in die Wildnis stellt und die beste Hütte gewinnt. So eine Scheiße habe ich mir angeguckt, aber es war auch irgendwie gut.
Also so Reality-mäßig. Also,
ja, wo dann Leute Hütten bauen, wo man sagt, jetzt heute wird das Plexiglas geliefert. Und dann habe ich davor gesessen und dachte, ne, fuck, na, wenn das mal gut geht. Sowas, also gucke ich das auch schon mal.
Ich guck ja sowas eigentlich gar nicht, aber Henry hat mich auch auf, der guckt unheimlich gerne Gordon Ramsay. Und auf YouTube,
total gerne.
Auf YouTube war dann irgendwie so
eine. Ich habe was gesehen.
Ja.
Ich habe eine Sendung gesehen, ich glaube nicht auf D-Max, nachts irgendwas, auf eine Serie untertitelt von Waffenschmieden. Also wirklich die letzten Honks. Also so Leute, die im amerikanischen Mittelwesten leben. Vor denen sitzen drei Waffenschmiede, die auch aussehen wie Waffenschmiede. Eine sieht aus wie Malmsheimer. Und dann kommen die und dann heißt es, ja, Schmieden Sie jetzt ein Messer aus diesem Stück Kette. Ihr habt 45 Minuten Zeit, dann schmieden Sie ein Messer und falten den Stahl und klöppeln da. Und der eine sagt, das wird nicht halten, wenn das jetzt nicht abschreckt. Wie so eine Kochshow, aber mit Waffen schmieden.
Ja.
Und die, die ausscheiden zum Schluss, die kriegen dann eine Aufgabe. Sie machen heute eine türkische Hellebarde. Und dann wird die vorgestellt. Ihr habt 4 Tage Zeit und dann werden die zu Hause besucht, wie sie türkische Hellebarde ist. Und dann kommt später so ein Chinese und sagt, ich werde die Waffen nun testen.
Mhm.
An diesem halben Schwein. Diese Waffe ist tödlich. Und dann wird 10-mal auf so einen Amboss gehauen. Da, ich sehe kaum Macken im Stahl. Diese Waffe ist gut geschmiedet. Und dann gewinnt irgendeiner $5,000. Boah. Und davon habe ich 10 Folgen in der Nacht geguckt. Ich dachte, habe ich einen Schlaganfall oder gibt es die Sendung wirklich? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Bitte in die Kommis, wie mein Sohn sagen würde, also ja, die Kommunisten, unten reinschreiben, was für eine Serie das ist, wo ich die zu Ende gucken kann, wenn es da jemals zu Ende gibt. Geil. Diese absolut stumpfsinnige Waffenschmiedesendung, die muss ich unbedingt weitersehen.
Ja, dann das haben wir ruckzuck rausgefunden.
Dann wirst du Requisiten, diese Disney-Sache lieben, weil es gibt eine Folge über Narnia und eine Folge über Piraten der Karibik. Da gibt es auch so einen Hollywood-Schmied, der wirklich mit den Materialien, damit das auch alles absolut authentisch ist, mit den Materialien dann die Sachen schmiedet. Ist total klasse. Gary, hattest du mich auf This Is Us gebracht oder war das unser gemeinsamer
Das kann sein, dass ich das mal vor Jahren erwähnt habe. Weil
die läuft ja schon länger, die Serie.
Die läuft länger, ja. Sagen wir mal so, es gibt die länger. Also in Deutschland läuft die jetzt noch nicht so lange.
Ich glaube, 4 Staffeln sind bei Amazon Prime. Hast du sie gesehen?
Die zweite habe ich nicht ganz gesehen. Da bin ich dann auch irgendwann raus. Aber das ist ja auch Twisthausen, meine Güte.
Erinnert mich auf eine positive Art und Weise an Lost. Also an so Sachen, ich glaube auch durch die Rückblenden immer halt.
Ja.
Dass du am Anfang gar nicht weißt, was jetzt. Und ich finde natürlich auch gerade im Moment ist man natürlich auch durch die Geschehnisse in Amerika und eigentlich überall, aber vor allen Dingen in Amerika natürlich auch sehr, sehr sensibilisiert, was Rassismus angeht. Und das ist auch eine Serie, ich habe gerade erst noch vor 2 Wochen habe ich noch Black Klansman gesehen von Spike Lee.
Mhm.
Und das ich kam auch. Mir dann, und ich dachte dann irgendwie so, ist das jetzt eine Dokumentation? Übrigens, ich habe Handmaid's Tale angefangen.
Ja.
Endlich. Jetzt nach Jahren, weil
auch,
ich habe
auch so eine Feel-Good-Serie, ne?
Bitte was?
Auch so eine Feel-Good-Serie.
Pass auf, ich habe mir die extra deswegen nicht angeguckt, weil ich dachte, das zieht mich runter. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, in einer solchen Zeit zieht es einen noch viel mehr runter. Aber es ist ja ein Buch aus dem Jahr 1985, der Bericht der Magd. Es gab ja auch schon mal eine Verfilmung von Volker Schlöndorff aus den 90ern, glaube ich. Und die Serie ist ja hochgelobt und Emmy und Elizabeth Moss ist ja die großartig. Ist wir haben
zuletzt
wir haben
gesehen
sie
ja grad, in genau.
Wir haben sie
der Unsichtbare.
Unsichtbare noch gesehen und sie war in Mad Men großartig, sie war in Us großartig. Und das ist halt die Serie, es spielt halt in der Zukunft oder man kann sagen auch im Hier und Jetzt. Amerika ist eine Theokratie, also die Kirche hat das Parlament gestürmt, alle umgebracht, Präsidenten, und es wird jetzt nach kirchlichen Regeln gelebt, weil es nicht mehr viele Frauen gibt, die fruchtbar sind, und es ist definitiv keine Feelgood-Serie, aber sie ist so gut gemacht und so gut erzählt. Leute, falls ihr euch nicht traut, diese Serie zu gucken, gebt ihr eine Chance, ich verstehe das, und gebt dieser Serie bitte eine Chance, guckt euch die erste Folge an, und wenn ihr dann sagt, okay, ich muss jetzt die zweite auch gucken, es braucht ein bisschen, aber ich finde gerade in einer Zeit wie jetzt ist The Handmaid's Tale eine fantastische Serie, weil sie natürlich auch ein Soziogramm ist über das, was in einer Gesellschaft passiert, und wir leben ja gerade in einer Zeit, wo gesellschaftlich unheimlich viel passiert.
Ja, total.
Und was da alles passieren kann, also das ist wirklich meine große, große Anregung, um gut drauf zu kommen, This Is Us, absolut fantastisch. Und Handmaid's Tale, muss ich wirklich sagen, hat mich wirklich umgehauen.
Das ist was für den Kopf und das andere ist was fürs Herz.
Danke, Gary, besser hätte ich es nicht sagen können.
So.
Wird ein Schuh draus.
Ich habe vorgestern den Fernseher angemacht, unvermittelt, im Tagsbereich, ja. Und dann war plötzlich Jimmy Fallon da, der in so einer Art Rumpelkammer saß, Arbeitsraum, und sich für was genau entschuldigt hat.
Dass er sich, glaube ich, mal schwarz angemalt hat als Chris Rock, war die Geschichte?
Okay. Ja, genau.
Okay. Genau, weil Saturday Night Live ist Blackfacing, genau, ja.
Ja,
da muss man natürlich gucken. Nochmal großen Dank an Caroline für diese großartige Nummer in ihrer Show. Leckt mich am Arsch.
Das war schon toll.
Einer muss was machen.
Ja.
Man kann sich selber immer...
Ja, absolut
Caroline, spitze. Caroline, fantastisch.
Black- Black Clansman natürlich, natürlich auch durch den Abspann sehr, sehr, sehr aktuell. Fantastisch. großartig natürlich Adam Driver. Der Schauspieler John David Washington, Sohn von?
Denzel?
Von Denzel Washington,
ja,
genau.
Ja, ja. Von Denzel Washington, ja.
Und der spielt die Hauptrolle in Tenet.
Okay,
und dazu
okay.
ist jetzt ein neuer Trailer ja, rausgekommen.
Tenet, hör mal, Tenet. Was ist mit Tenet, Alter?
Ja, sagst du es sag
darf,
mir.
Darf ich noch mal ganz kurz, bevor wir in ja. Tenet einsteigen, darf ich noch mal ganz kurz was sagen? Und zwar, mir fällt gerade ein, dass Joe Rogan, der ja jetzt exklusiv nach Spotify zieht für mehrere Millionen Dollar, also einer unserer großen Podcast-Vorbilder.
Und ich ihn dann also nicht mehr hören kann, weil ich kein Spotify habe.
Genau, schade. Auf jeden Fall hat der ein Interview Smooth gemacht Operator. Mit einem, ich versuche das zu verlinken, weil ich weiß den Namen von dem Mann nicht.
Schade.
Von einem Dunkel, ja, jetzt pass auf. Der hat wirklich Clans-Leute, das war ein Afroamerikaner, ein afroamerikanischer Jazz-Musiker, Musiker, der aus, ich weiß gar nicht mehr aus was für einem Grund heraus, es ist eine unglaubliche Geschichte, dass der angefangen hat.
Ich kann Clan, ja auch jetzt schon nicht mehr folgen, wenn
Clan,
ich ehrlich bin.
Leute aus dem Ku Klux Klan zu interviewen und die zu befragen.
Okay.
Und das ja. hat er so eingeleitet, dass der eine Assistentin hatte, die total nervös war, dass sie gesagt hat, pass mal auf, sag denen, ich will ein Interview machen. Und sein Nachname, der verriet jetzt nicht sofort, was er für eine ethnische Herkunft hat. Und sag dir nicht, was ich für eine Hautfarbe. Wenn die dich fragen, kannst du das sagen. Aber wenn die nichts sagen, dann sagst du auch nicht. Und dann erzählt dieser Mann über anderthalb Stunden lang, was das für ein Gefühl war, als plötzlich da der oberste Drache, weil die haben ja so merkwürdige Namen beim Klugenstein, als er dann plötzlich da reinkam und realisiert hat, dass sein Gegenüber, sein Interviewpartner, dass das ein Dunkelhäutiger ist. Und der den Mann aber trotzdem dazu hingekriegt hat, sich hinzusetzen, um miteinander zu sprechen. Und die Geschichte geht dann noch weiter, wie sie dann darüber hinaus über Jahre Freunde wurden. Und er reihenweise Leute dazu gebracht hat, aus dem Clan auszutreten. Und das ist eine
Wo
irre
ist das
Geschichte.
Zu hören?
Das ist,
Wo ist das
bei,
zu hören?
Bei Joe Rogan, der Mann hat auch ein Buch geschrieben, weil das ist eine alte Geschichte, das ist nichts Neues. Aber das ist natürlich jetzt gerade super, super aktuell. Und ich versuche den Podcast von Joe Rogan mal zu verlinken. Es dürfte kein Problem sein. Und die Geschichte von diesem Mann ist unglaublich, weil ich natürlich da an Clansman dachten musste. An Black Clansman.
Darf ich noch mal kurz sagen, wie fantastisch die Darsteller der Ku Klux Klan Mitglieder waren in Clansman. Die waren ja so glaubwürdig. Das ist ja dieser Moment. Man weiß, das sind alles Schauspieler und Kamera und so weiter. Aber du glaubst wirklich in dem Moment, nee, das sind echt richtige Arschlöcher da.
Ja.
Weißt du, der Dicke, der in dem Tonya Harding Film mitspielt, der in dem Clint Eastwood Film jetzt mitgespielt hat. Übrigens 90. Geburtstag Clint Eastwood. Alles Gute. Ich weiß, Sie hören uns. Die sind alle so gut besetzt, dass du den wirklich abnimmst, dass das wirklich solche Nazi-Arsche
sind.
Ja,
absolut, absolut.
Und so diese White Supremacy, diese, was so in diesem amerikanischen Selbstbewusstsein so verankert ist, ne, was es auch bei uns gibt, richtig, aber dieses schön, doch, hat die schön gemacht. Christopher Nolan, Tenet. Was ist da jetzt am Start?
Ja, also da lasse ich mich mal komplett befreit, möchte ich da ins Kino gehen oder wo immer. Der wird im Kino laufen, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Ja.
Und werde mich mal so komplett, ohne dass ich auch nur ansatzweise das Gefühl habe, worum es geht, werde ich mich mal verzaubern lassen. Und weil ich weiß, ich werde verzaubert werden, weil das immer so ist. Ich werde herausgefordert, intellektuell wie auch körperlich. Was machst du denn da, Thorsten?
Thorsten ist langweilig.
Langweilig. Ich versuche, virtuelle Hintergründe rauszuziehen.
Aber das funktioniert ganz gut, muss ich sagen.
Für alle, die uns nur hören, Thorsten bastelt gerade an seinem Zoom die Hintergrundfunktion gefunden und hat, glaube ich, selber auch Sachen hochgeladen.
Hier nochmal die Struktur meiner Maske.
Ja. Man sieht gerade im Hintergrund, für alle, die uns nicht sehen können, man sieht eine orange von Thorsten selbst geklöpperte, fußgemalte Batman-Maske. Und das wunderbare Shrek-Logo aus Batman Returns. Tenet, ich finde, Herr Pattinson macht eine sehr gute Figur im Trailer.
Ja, also, der Mann, der, man tut dem auch so ja, genau. Also man tut dem auch so Unrecht irgendwie, glaube ich. Das ist ein guter Schauspieler.
Ich freue mich sehr auf den neuen Christopher Nolan. Ich habe einen sehr schönen Film gesehen auf Netflix, Gringo. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Der ist ein bisschen untergegangen.
Ich habe mal geguckt. Der ist schon ein bisschen länger da, ne?
Aber der ist schon ein bisschen länger da und ja. Der ist fantastisch.
Ja.
Der ist
welchen Gringo meinen wir denn?
Es ist Gringo klingt so nach so einem Franco Nero Film, aber es ist Gringo ist gedreht worden vom Bruder von Joel Edgerton. Das ist der Schauspieler, der ja. So aussieht wie Conan O'Brien. Joel Edgerton spielt auch mit. Charlize Theron spielt mit. At her bitchiest möchte ich jetzt mal sagen. Also das ja. Der möchte man dauernd in die Fresse hauen. Und ja. Dann tolle Nebenrollen und er hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und hat mich, ich habe gedacht, an welchen Film erinnert er mich? Und es war am Ende, dachte ich natürlich, es ist, ja, Thorsten hat jetzt irgendwelche Waffeln eingeblendet,
Thorsten in denen er versinkt. Thorsten jetzt gerade mit Waffeln.
Wirklich, also die Waffeln einer schönen Frau.
Thorsten, daraus sollte man eine ganze Show machen. Thorsten ja, das ist, sucht Hintergründe. Das ist so,
Waffeln mit Feuerzeug an der Seite ist wirklich so Waffelporn haben wir jetzt gerade. Und ich habe überlegt, an was erinnert mich Gringo? Und er erinnert mich wirklich an einen Fisch namens Wanda. Es ist so ein Crime-Caper-Comedy-Ding mit einem relativ hohen Bodycount. Er ist auch nicht ohne, was die Brutalität angeht. Aber er macht unheimlich viel Spaß. Ich kann wirklich sagen, das ist ein kleiner Geheimtipp. Gringo.
Oh ja, okay.
Wirklich, wirklich angucken, bitte. Ich habe es euch, glaube ich, auch gesehen. Es hat wirklich mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das ist ja das Tolle.
Gary, du hast den Beastie Boys Film gesehen von Spike Jonze.
Jo, die habe ich gesehen. Das war der Grund, warum ich mir die Apple Mitgliedschaft da mal
für einen
Monat gemacht habe. Und auch natürlich auch noch wegen anderer Sachen, wegen Amazing Morning Stories Show. Nee, Morning Show habe ich gar nicht weitergeguckt. Also das werde ich noch. Aber auch diese andere Serie hier, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wo es um diese Videospielfirma geht, wo auch einer von. Die ist sehr gut. Die auch von einem, von den Leuten von Always Sunny in Philadelphia.
Erzähl mal von den Beastie Boys, Gary.
Genau. Also die Dokumentation hat mir sehr gut gefallen, weil es war eigentlich, im Grunde war es eine Stage-Performance von den beiden lebenden Beastie Boys. Und ich muss dazu sagen, natürlich kannte ich auch das, was man vom Beastie Boys so kennt.
Wir haben ja erlebt, als sie eingeschlagen sind.
Genau.
Ne? Wir waren ja dabei. Wir waren nicht in Vietnam, genau. Aber wir waren dabei als die Beastie Boys mit Fight for Your Right.
Aber ich war nie der größte Fan. Und da eine Erkenntnis zum Beispiel ist, dass tatsächlich dieser Song Fight for Your Right to Party, dass das wirklich so der meistgehasste Song ist den sie selber gehasst haben, weil sie da praktisch Typen zu Typen wurden, die sie nie werden wollen. Und das wird kommt in der Dokumentation sehr gut rüber. Sie ist sehr, sehr witzig. Sie ist produziert und auch Regie führt Spike Jonze. Aber es ist eine Live-Performance. Also
Jonze ist der sich so Jonze schreibt.
Jonze, ne? Ja.
Genau.
Aber ja. Jonze, sprich der Hör gemacht hat und wo die wilden Kerle wohnen. Genau,
und
genau.
Malkovich, glaube ich, auch, ne? Malkovich vor allen Dingen.
Ehemaliger Skater und auch Schauspieler.
Fight for Your Right, natürlich die Videos gemacht hat für Fatboy Slim. Fight for Your Right to Party war ja, kann man sagen, war die Beastie Boys ihre persönliche Polonaise Blankenese.
Ja, die.
Also
die
das Hymne, haben sie genau. Quasi nicht, übrigens auch Ruhe in Frieden, Werner Böhm.
Gott, ja, Werner Böhm, auch tot.
Ein Film, den wir alle gesehen haben, ist Tyler Rake.
Was?
Ja,
Extraction. So, jetzt. Enlighten me.
Ja, aber was gibt's zu enlighten?
Ach so.
Es ist einfach so, dass du.
Ich habe Erection verstanden.
Ja, Tyler Rake Erection.
Sieh dir das an. Ja. Nur in Balikino. Das ist dann die Rolle, die Chris Hemsworth gemacht hat in dem Film, in dem Griswold-Film.
Unglaublich.
Also unglaublich, wenn ins Zimmer kommt, ist alles okay bei euch? Alles okay?
Ja, so Dengel.
Riesenpimmel, alles gut, das Bein dann so aufs Bett gestellt, okay, gut.
Ich mach das seitdem ständig bei meiner
Frau. Darüber habe ich herzlich gelacht.
Ist nicht der Einzige.
Also muss ich sagen. Ja. Oh, ich hole sie mal.
Ich guck ganz kurz. Ich guckte Tyler Rake und meine Frau kam rein und sagte, wer ist das denn? Ist Chris Hemsworth. Und sie so, ach, der Pillemann-Mann. Und seitdem ist Chris Hemsworth der Pillemann-Mann.
Der Pillemann-Mann.
Schade, Chris Hemsworth, er könnte Thor sein, aber nein, er ist der Pillemann-Mann.
Er hat seinen Hammer immer dabei. So, ja. Thorsten.
Ja.
Sorry, das Niveau ist... Danke, ich bin noch die ganze Woche hier.
Vor allem, wie Gary kaputt gegangen ist, ja. Verstehst du?
Ja, ich hab, ja. Es hat mich für eine Sekunde amüsiert, aber dann auch nicht mehr.
Ich finde dein T-Shirt, hast du ein Rod Serling aus der Rod Serling Kollektion T-Shirt an?
Ja, das damals in New York hatte ich mir das mitgebracht, das von dem Museum of Broadcasting.
Da was war ist damals das denn, Gary? Erzähl doch mal.
Das ist einfach, das ist ein braunes T-Shirt mit einem großen Arschloch drauf, das von Rod Serling ist, denkt er nur, es würde.
Ja, verstehst genau.
Was ist das denn, Gary, für die Leute, die das nicht sehen?
Rod Serling, ist der Erfinder und Creator. Produzent und Creator von Twilight Zone.
Ach,
das ein ist riesen Ketten, ein unglaublicher Kettenraucher, der viele Folgen aus Twilight
Zone geschrieben hat. Der auch daran gestorben ist, muss man mal sagen. Ja. Und es gibt eine super Dokumentation über ihn und er hat, ich meine, Twilight Zone war für viele Filmemacher, ich denke da zum Beispiel an J.J. Abrams, also unheimlich prägend und hat auch zig andere Serien dieser Art, diese Anthologieserien.
Black Mirror und so.
Dieses, es gibt da Tales from the Crypt.
Der Urvater.
Black Mirror ist natürlich auch ganz, ganz viel.
Und die schlechteste, die ich gerade sehe auf Apple Plus, Amazing Stories.
Ja, die ist merkwürdig.
Ist das eine Rotze?
Ja, ist das nicht Spielberg?
Ja, das ist echt, aber ich muss sagen, das ist echt merkwürdig. Das ist echt.
Die hat Spielberg aber mal eben so durchgeordnet. Weil
ja, was war halt da so fehlt? Ach, der Spielberg hat da garantiert gar nichts mit zu tun, aber es ist ja, was der Serie halt so fehlt, ist halt so diese Magie der 90er Jahre so.
Die Magie der 90er Jahre, zudem fehlt ihm ein Quäntchen Bösartigkeit auch. Das ist elementar wichtig.
Ja, aber waren diese
Serien... Wie ein Gewürz.
Nee, das waren die aber eigentlich nie, oder? Da gab es eine Episode mit Christopher Lloyd, mit dem Head Teacher, wo Head...
Ja.
Natürlich auch
ja, zwei. Ja,
ja, ja, genau. Die war böse, aber sonst kann ich mich nicht erinnern, dass die. Die haben ja immer so eine unheimliche Moral am Ende, auch Twilight Zone. Das hat ja immer irgendwie ja. Ne, so eine kommt ja mit der moralischen Kelle, was immer sehr.
Ja, er kommt nicht immer mit der moralischen Kelle, aber ist schon.
Mit der Keule,
so,
nicht die Kelle. Ich habe noch nie eine moralische
Keule, Entschuldigung.
Ich habe noch nie eine moralische Kelle gesehen.
Die moralische Kelle.
Kann ich dir zeigen, genau.
Gary hat mal wieder was erfunden, die moralische Kelle.
Ja, genau.
Ja.
Der unmoralische Löffel und die moralische Kelle. Was ist denn mit der Twilight Zone Geschichte von Jordan Peele? Gab's da schon was
zu sehen? Da habe ich mir vier Folgen, angesehen.
Wo hast du die denn gesehen?
Auf dem ZDF Streaming oder
wie, bitte?
Ich habe noch so einen Streaming Dienst und da kann ich mir alle Folgen ansehen. Ich habe zwei gesehen,
weil ich suche die seit Monaten.
Die eine war vom Stand-up, sag ich dir gleich dann. Die eine war vom Stand-Up-Comedian, der immer, wenn er den Namen von Personen ausspricht, verschwinden die. Das heißt, nach 10 Minuten ist dir klar, wie das Ding endet. Ne? Hm. Und die zweite war dieses, die zweite war eine Variation.
Terror on...
Terror on 20,000 Feet. Wo er damals eine Kreatur auf der Fläche gesehen hat. John auf der Tragfläche des Flugzeugs, genau. Und super. Das ist eine Variation dessen, die ich gar nicht schlecht finde.
Ja.
Die ist ganz
George Miller hat damals das, die haben das ja neu verfilmt als Kinofilm und da hat dieses Segment hat George Miller gemacht, der Regisseur von Mad Max und die war super. John Lithgow war super in der Episode.
Fantastisch, kann ich mich auch noch daran erinnern.
Dieses Monster war klasse, die war richtig, richtig gut. Und dann habe ich das Original gesehen mit William Shatner.
Mit William Shatner, ja.
Das war so witzig, weil es natürlich überhaupt
seid ihr jemals,
nicht mehr...
Seid ihr jemals, wahrscheinlich habt ihr es gar nicht gemacht, in Disneyland gab es ja den Twilight Zone Ride, den Tower of Terror, der jetzt, glaube ich, umgewandelt ist in ein Guardians of the Galaxy Ride.
Ja, ja.
Genau, und da bist du halt so, es war fantastisch, da bist du in dieses Hotel reingekommen und alles stimmte, da waren Spinnweben, alles war verstaubt. Die Leute, die da dich in den Wagen eingewiesen haben, die sahen auch alle so ein bisschen verhuscht aus, also die waren echt gut, ich sag mal so gut gecastet. gestartet und dann bist du mit diesem saß du in so einem Ding drin, und dann gab es auch einen Gang und dann kam dir dieser Erfinder kam dir dann so quasi so als 3D-Hologramm entgegen und während du um dich rum, wenn immer Türen aufgegangen sind, hast du gar nicht gemerkt, dass du immer weiter nach oben gefahren worden bist und dann kam dieses bekannte und dann so you just entered the Twilight Zone. Und dann ging die Tür auf und du sahst, du bist über Disneyland und stürzt in dem Moment
ab. Ja, das ist nichts für mich.
Und ich habe es so oft gemacht. Es war fantastisch. Ja, ich glaube, es gibt es in Paris auch.
Ja.
Aber eine Serie, die auch natürlich da so ein bisschen in diese Kerbe haut, ist Lovecraft Country, von dem jetzt der zweite Teaser, der zweite Trailer rausgekommen ist.
Ich bin sehr gespannt, weil ich mich auch gerade wieder aktuell im Lovecraft-Universum bewege.
Erzähl.
Eine Lovecraft-Kurzgeschichte adaptiere. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Und
für einen bekannten Hörspielmacher.
Genau. Und
Dem Titel.
Nee, das verrate ich nicht. Und es ist sehr interessant. Also ich habe so das Gefühl, Lovecraft kann unheimlich toll mit Worten Ekel beschreiben, aber mit Spannung
hat das nicht null.
Nee, überhaupt nicht. Also spannend sind die ja nicht. Ne? Und vor allen Dingen Twists werden schon gleich so nach den ersten 5 Seiten so rausgehauen. Also das ist so Suspense war dem Mann fern. Trotzdem merkt man natürlich den Einfluss und jetzt, wo ich mich so ein bisschen mehr damit beschäftige, mit der ganzen Mythologie, merke ich natürlich schon, warum Stephen King gerade auch sagt, dass Lovecraft einer der bedeutendsten Horror Autoren war. Und
Lovecraft Country nochmal kurz.
Und einer der übelsten Rassisten.
Ganz richtig. Lovecraft Country von Matt Ruff, über den wir im letzten Podcast ja auch schon gesprochen haben mit Jochen.
Was die Frage aufwirft, ob man Leute wie Lovecraft überhaupt bedienen sollte.
Naja, wenn man es weiß, wenn man das kulturhistorisch thematisiert, finde ich das absolut auch in Ordnung.
Ja.
Also, ich meine, die ganze Kultur.
Rassismus lebt. Weißt du, ist ja nicht so, dass sich Rassismus ebenso wie die großen Alten aus dem Lovecraft-Universum, dass ich die abtun kann als ein Relikt der Jahrhundertwende, sondern ist immer noch aktuell. Und da muss man sich immer fragen, was konsumiert man in wessen Tasche rein?
Und da setzt Lovecraft Country nämlich an. Und das ist ein Buch, das quasi, also nochmal kurz die Geschichte, ein junger Mann, in den 50er-Jahren, ein schwarzer junger Mann sucht seinen Vater, reist durch Amerika mit Hilfe dieses berühmten Green Books, was ja auch im Film, der Titel des Films war, mit Mahershala Ali und Viggo Mortensen, kommt in ein Haus, in eine riesen Villa, wo es so eine Sekte gibt, die nach Regeln von Lovecraft irgendwie leben. Ich habe es vor 2 Jahren gelesen, ist ein ganz fantastisches Buch, weil jedes Kapitel wie so eine Art Pulp-Roman gestaltet ist. Und das amerikanische Cover, ich habe es hier oben, sieht auch aus wie so ein zerlesener Pulp-Buchroman. Und das Thema Rassismus ist total immanent während des ganzen Lesens.
Ja,
also er bearbeitet das richtig gut, hat seine Hausaufgaben gemacht und thematisiert das, also dass Lovecraft wirklich auch ein Drecksrassist-Arsch war. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Serie, weil sie ist produziert von John Peel.
Ja.
Ne? Ja. Us und
Get Out. Das war ja auch bei der Watchmen-Serie. War das ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Rassismus ein ganz großes Thema. Eigentlich ganz fantastisch. Hast du die gesehen, Thorsten?
2 Folgen. Ich habe den Rest noch im Download, also ich habe den Rest noch auf dem
Gerade in der ersten
muss mal gucken.
Folge.
Ich habe die erste Staffel komplett gekauft, aber
gerade,
bin noch nicht weitergekommen.
Es wird wohl keine zweite geben, aber muss es auch nicht. Gerade in der ersten Folge, ja, weil die Geschichte zu Ende erzählt ist. Also dem Lindelof macht er auf keinen Fall
Dem Lindelof, der Lost gemacht hat.
Und Leftovers gemacht hat. Auch also. Jetzt gerade, also eigentlich im Grunde zwei Serien, die auf merkwürdige Art und Weise plötzlich super aktuell sind. Die eine,
kann man nicht anders
Leftovers
sagen.
und wo es ja nicht direkt um eine Pandemie geht, aber schon um einen weltumspannenden Event.
Ein Soziogramm. Was passiert mit den Menschen,
ganz
was da
genau
passiert? Das war ja auch die Prämisse von Walking Dead. Aber Leute, ich habe gerade gesehen, wir sind überhaupt total von Tyler Rake Extraction abgekommen.
Ach so, ja.
Lass uns doch mal.
Sollten wir jetzt unbedingt noch machen, weil gleich ist dieses Aufnahmegerät, dieses Zoom ist jetzt gleich komplett leer.
Okay.
Genau, und wir sind eine Stunde 21 schon zugange. Ja. Also wahrscheinlich jetzt mit eine Stunde mindestens. Ja, Tyler Rack Extraction, ja. Kollege Hemsworth spielt einen desillusionierten, hart traumatisierten, nichtsdestotrotz unfassbar durchtrainierten, zu viel Alkohol trinkenden und in der Einöde lebenden Söldner.
Also nichts Neues.
Genau. Dann landet ein Hubschrauber und sagt, wir haben einen Auftrag für dich. Und der Auftrag ist, dass in, wo spielt das mal? In Indien tatsächlich? In Indien, ne?
Ja.
Mal was Neues als Setting. Dass ein Kind entführt worden ist, wo zwei Drogenbarone untereinander, der eine sauer, weil er im Knast sitzt, entführt das andere Kind oder andersrum. Und Tyler Rake soll das Kind wieder zurückholen.
Ja.
Fertig. Und bis, es gibt da natürlich auch einen Twist und so weiter, das ist alles keine Frage. Aber es ist sehenswert, weil es, wie gesagt, Hennes, du sagst das schon mal, es ist Call of Duty, der Film. Es ist wirklich
mit einem kleinen bisschen Uncharted auch dabei.
Ja, ja.
Mit einem kleinen bisschen Uncharted dabei, mit ziemlich viel John Wick dabei.
Ist das nicht der Regisseur ist doch Stuntman von John Wick gewesen, oder?
Genau,
von,
das kann ich sagen. Man sieht, glaube, hat eine gute Arbeit geliefert.
Ja,
es ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit Underground 6 von dem Kollegen.
Nein. Der Film,
so macht man Actionfilme.
Der hat Spaß gemacht. Underground 6 war einfach nur für mich
eine Beleidigung.
Du musst bei Underground 6 musst du zugute halten, dass irgendeiner zu Netflix gekommen sein muss und muss sagen, pass auf, ich habe diese Darsteller. Der eine ist, die sind alle tot. Die haben sich für tot erklärt und kämpfen jetzt gegen das organisierte Verbrechen und überhaupt.
Was eine geniale, was eine gute Prämisse ist. Ne?
Ja, ja, der eine hat das ein bisschen A-Team in Leichensäcken. Und aber dafür, der eine kann alles magnetisch machen. So, und dann auf dem Schiff zum Schluss, verstehst du? Und dann kommen Hubschrauber angeflogen und wenn Leute einen Autounfall haben, fliegen durch die Heckscheibe, schlagen mit dem Gesicht auf und fallen dann auf den Stahlzaun. Das sieht man alles. Und das alles schneiden wir so schnell, dass die Leute, dass sie in der saure Speisebrei durch die Nase schießt. Und Netflix
und
so.
Drei Stunden lang.
Und das macht dann schon Laune wieder.
Wie fandet ihr denn diesen kontinuierlichen Shot, also diesen, wo man kaum Schnitte sieht? Also man weiß, da sind Schnitte drin natürlich, aber wie habt ihr das so vom cineastischen empfunden?
Bei Tyler Rake.
War das jetzt so ein bisschen Kameragewichse oder war das wirklich toll? Gary?
Gerade in so einem Action-Setting finde ich das immer besonders interessant und das basiert ja alles eigentlich auf so Stunts und Stuntarbeit, die eigentlich aus dem Hause Jackie Chan kommen. Also Jackie Chan hat ja das alles so, diese Art von fließender Action praktisch. Und das ist wieder inspiriert von alten Filmen wie Buster Keaton. Genau.
Nicht zu vergessen.
Und von daher, also ich hatte einen großen Spaß und ich fand auch diesen Warner, den das war jetzt nicht der Beste, aber ich fand den absolut optimal eingesetzt. Ich hatte großen Spaß und
toll.
Ich überlege gerade, es gab Filme, wo. Warte mal, wo waren das? Ja, okay, ich meine 1917, das ist, okay, da ist der ganze Film so, aber den ich auch
also
übrigens
können wir,
noch...
Können wir uneingeschränkt empfehlen? Ich habe noch mal Haywire gesehen. Habt ihr den eigentlich mal gesehen von Steven Soderbergh?
Ja, aber mit nee.
Also ich fand den, war die Action auch ziemlich wuh. Also,
ja.
Die Action war ziemlich wuh, aber da habe ich es dann doch lieber mit so Sachen wie Taken mit Liam Neeson. Das Gesundheit. War so ein Film, der mir egal. Ja,
wie hieß denn jetzt noch der mit
gut gefallen hat.
Emily Blunt und der Drogen mit dem
Sicario.
Leck mich am Arsch. Da waren ja auch Szenen
aber
oder auch Sequenzen
da,
drin.
Aber auch da ist die Geschichte
Meine
einfach.
Meine Güte, ne.
Da ist auch einfach die Geschichte auch gut und auch total wichtig und das ist nicht nur da um was geht und man sieht bei Tyler Rake siehst du natürlich auch diese ganze Armut, diesen ganzen Zustand von dieser Stadt, in der die da sind. Und das
aber
ist eben
im Vorbeirennen oder im Rückwärts mit dem Auto aus der Gasse rausfahren.
Es gibt Establishing Shots von oben, wo du diese Blechdinger siehst. Wie sehen denn meine Finger aus eigentlich für dieser Scheißstift? und Entschuldigung, ich sehe mich gerade selber im Zoom. Total verschmiert. Egal. The Old Guard mit Charlize Theron hatten wir vorhin, ist jetzt ein Trailer auch raus, kommt demnächst auf Netflix.
Ja.
Sie sieht wieder aus wie bei, wie bei Aaron Flux
damals mit dem kurzen da war tatsächlich, wenn ich mich in Atomic Blonde, war da nicht auch ein Wanna drin?
Ja, sehr gut gemacht.
Und da, der war richtig gut gemacht. Also die Klopperei in dem Treppenhaus, echt, da hast du wirklich jeden Schlag gespürt. Also das war...
Ansonsten, ich wende mich immer an Luc Besson, wenn es darum geht, dass irgendeine Frau irgendwem was auf die Fresse haut, da ist Luc Besson stilgebend. Also ich finde, generell nicht nur Nikita, wie der gewalttätige Frauenfiguren aufbaut, das kann nur Luc Besson.
Ja, aber
also
damit, Besson mit keiner Nikita fing's an. Ne? Das, und dann hat er ja diesen Film immer wieder und immer wieder gemacht. Ne?
Ja.
Ich habe bei Nikita zuerst gedacht, das wäre ein Kindergarten, wo immer alle Ja sagen, aber es stimmt ja überhaupt nicht. Tatsächlich.
Ich habe gedacht, das wäre so, die Verfilmung des Elton John Liedes. Hey ja. Nikita, ist es kalt? Sag mal genau. Hier.
So, der hat auch Lucy gemacht, ne?
Der hat auch Lucy gemacht.
Lucy, ja. Genau, mit Scarlett Johansson. Ja. Last of Us 2.
Als sehr gewalttätige. Aber lass mir das.
Last of Us 2. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin. Okay. Es gibt kein Spiel auf diesem Planeten, auf das ich mich mehr freue, wie auf Last of Us. Und gleichzeitig Schiss habe. Weil ich habe mir natürlich schon so ganz vorsichtig ein paar Sachen angeguckt, gerade immer das, was offiziell veröffentlicht wird, also nichts, was irgendwelche Honks bei YouTube veröffentlichen oder spoilern. Es wird ultra brutal sein. Aber diese Brutalität wird auch gerechtfertigt sein und Hundeliebhaber
vollkommen gerechtfertigt
und in Blut geschrieben. Und ich glaube, es ist nichts für Hundeliebhaber, das sage ich schon mal vorweg. Und ich
habe mir übrigens Mortal Kombat 11 runtergeladen, ich habe es gekauft. Und wenn du mal grundlose extreme Gewalt haben willst, ohne Sinn und Verstand. Ja. Mortal Kombat 11, wo du auch den Terminator runterladen kannst, also Schwarzenegger als alten T-800 als Kämpfer. Robocop habe ich auch und ich habe Spawn. Und wenn du da bei den Cutscenes, also bei dem Finishing, wenn du da wirklich vollkommen sinnlose Gewalt sehen willst, Mortal Kombat 11, das ist wirklich großartig. Da gibt es dann diese Scenes, wenn die Tastenkombination stimmt, R2, R1, dann hast du so eine Cutscene, wo der Terminator dann auch mal da so eine Kämpferfrau nimmt, der den Kopf abreißt, in den Hals scheißt, die Füße abreißt, fünfmal in den Bauch schießt.
Was?
Sie ist das überfabriziert mit Raufaser, häckselt, in Karton tut und wegschickt nach Kuala Lumpur.
So. Schön.
Das ist unfassbar behindert.
Das war jetzt ein super Warner. Das war jetzt ein super...
Schön. Ich freue mich auf den neuen Paper Mario. Thorsten, was macht denn dein Kaffee? Kommt das gut an?
Wo kann ich den denn kaufen? Warum habe ich den noch nicht?
Online.
Bei Rocky Kitas Rösterei online. Wir bemühen uns gerade, glaube ich, noch um einen alternativen Online-Shop. Und bei Rokitas Rösterei ich kriege da nicht einen fucking Cent für, dass das mal klar ist.
Das musst du noch mal sagen, weil viele Leute haben gedacht, jetzt bereichert er sich irgendwie an Koffein.
Nee, er bereichert sich zero, also absolut zero. Ich werde niemals einen Cent sehen.
Ja.
Weil natürlich kostet der Kaffee Geld, das heißt, ein Teil davon muss die Rösterei auch behalten, aber ein Selbstkostenpreis.
Ist ja auch fair gehandelt und alles. Ne? Also ist ja alles
der ist fair gehandelt, ohne das entsprechende, allerdings ohne das Fairtrade-Symbol, weil das Fairtrade-Symbol einfach, glaube ich, $75.000 kostet.
Das kostet was, ja.
Die werden ja verkauft. Ne? Mhm. Es ist trotzdem Fairtrade, dafür verbürge ich mich. Und ist ein guter, starker Kaffee und er geht zu 100% an Hand for Hand, also an unsere Technikerfreunde. Alle, die jetzt rumsitzen, nicht wissen, was sie machen sollen.
Genau.
Wir haben Techniker, schon richtig was verkauft. Ja, ich würd mich freuen, wenn es weitergeht.
Ganz Leute, genau. die auf Mischpulte aufpassen und ansonsten mit irgendwelchen italienischen Stars. Also nein, also es gibt ganz viele Leute.
Nein, die richtigen Techniker.
Nicht nur wir haben im Moment Probleme, sondern man darf ja nicht vergessen, es ist ja eine Unterhaltungsindustrie. Wir sind ja ein Wirtschaftszweig. Es sind ja nicht nur wir Komiker, wo jetzt auf den Plakaten steht, fällt aus, sondern es sind die ganzen Theater. Es werden wahnsinnig viele Theater, werden nicht subventioniert. Ja, die bekommen jetzt keine Hilfe vom Staat, sondern es gibt kleine Theater auch, wo wir angefangen haben, wo die ganzen Musicals, die ganzen freien Theater und so weiter, Kneipenmusik und so weiter. So, hieran bereichere ich mich. Der zweite Teil von Jimmys Bastarde ist raus, den ich übersetzen durfte von
Garth Ennis. Habe ich sehr gemocht. Sehr gemocht.
Zweiter Teil ist raus.
Ersten Teil.
Panini, vielen Dank. Für unsere Patreons noch mal ganz kurz, ich halte es nur mal ganz kurz in die Kamera. Das hier, ich sag nicht, von welcher Firma es ist, aber Thorsten... Thorsten kann es nicht denken.
Ja, sehr geil. Ja. Sehr, sehr, sehr geil. Sehen, muss ich leider auch sagen. Ich bin ja nicht mehr so ein Nippes-Sammler, aber da muss ich sagen.
Nein,
okay.
Aber es ist fantastisch. Und Marty McFly. Es gibt
und in gewohnter Qualität wahrscheinlich.
Playmobil. Es ist absolut großartig. Ich kann sogar, pass auf, warte hier.
Ah, wir müssen noch über eine Sache reden.
Das ist Playmobil. Man kann die Räder.
Okay,
Für unsere Patreons mache ich einen 10-minütigen Vergleich mit dem Lego DeLorean und könnt ihr euch angucken, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt.
Genau.
Ich habe ein Video gemacht.
Leute, ich muss noch mal eine Sache ansprechen.
Ich mache für die Patreons, mache ich das Abformen der Maske und das Ausgießen der Maske. Bisschen mit Zeitraffer, damit es nicht stundenlang dauert, damit ihr seht, wie so ein Ding entsteht.
Ja, du hast ja eine GoPro.
Und dann
könnt
ihr die anschließend gewinnen. Ich überlege mir was.
Sehr schön.
Vielleicht
werden wir
noch Kaffee gekauft oder so.
Super. Ja. Ich werde für die Patreons nochmal eine Einführung in das Werk von Matt Ruff machen. Eine große, breite Einführung. Und
sehr gut.
Denn das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gary, du wolltest noch was sagen.
Können wir noch mal ganz kurz über eine Sache reden, weil das interessiert mich wirklich, wie diese Nachricht bei euch angekommen ist. Zack Snyder, Justice League, der Zack Snyder Cut.
Können wir da beim nächsten Mal drüber sprechen?
Dann machen wir jetzt einen Twist.
Dann haben wir jetzt einen großen Twist. Zack Snyder, der Director's Cut.
Ganz
darüber
genau.
Was
reden,
ist denn da los?
Da habe ich eine eigene Meinung.
Das ist aber ein Cliffhanger, den wir jetzt machen.
Ja, ja.
Noch ganz kurz, wir haben einen Film vergessen bei dieser ganzen Geschichte von wegen Eis am Stiel und so weiter, Gary. Thorsten, wenn ich jetzt den Titel des Filmes sage, gucke ich euch ins Gesicht. Kleine Biester.
Ja. Mit Christy McNichol.
Mit Matt Christy Dillon. McNichol und Datum O'Neill. Also die immer.
Und Tatum O'Neill und Cynthia Nixon tatsächlich.
Auch dabei.
Ich dachte, ihr redet von den Gremlins, aber bitteschön.
Kleine Biester.
Das wäre der Titel gewesen.
Kleine Biester hat einer der geilsten Anfänge überhaupt.
Okay,
übrigens,
cool.
gibt's, glaube ich, komplett bei.
Die Innenstadt von Tokio zerstört wird.
Ja. Gibt's komplett bei YouTube, glaube ich. Genauso
komplett
wie,
bei YouTube.
Ja, komplett. Ja, manche Filme sind bei YouTube einfach. Genauso wie der Film. Und da, ich habe ja immer, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ich habe ab und zu, denke ich mal, mal gucken, was ich da bei YouTube finde. Und dann plötzlich erinnerte ich mich an den Film The Man with Bogart's Face.
Ah!
Kennt ihr den Film?
Ja,
mit Sybil
Danning.
Und mit diesem Typen, der Robert Sacchi hieß. Oder immer noch
Robert Sacchi.
Und
genau.
Der wirklich original aussieht wie Humphrey Bogart. Also der sieht wirklich original aus.
Ja,
und der Film ist auch
Robert
komplett
Sacchi,
bei YouTube und handelt von einem Typen, das ist die Prämisse, der irgendwann in den 80er, 90er Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau wann, muss er aus irgendwelchen Gründen eine Gesichtsoperation machen und sieht dann aus wie Bogart und fängt dann auch unter dem Namen Sam Marlowe. Wird er dann Privatdetektiv und ist im Grunde der Malteser-Falke mit so ein paar anderen Einflüssen noch. Und es macht aber trotzdem totalen Spaß, diesen Kokolores zu gucken. Da spielt Sybil Danning damit.
Das ist jetzt kein Grund für mich, den Film zu gucken, aber gut. Da ist der Malteser-Falke.
Ja, für Finn Hennis aber.
Dabei.
Ja.
Ne, Hennis würde den Film gucken, nur wegen Sybil Danning, ne? Oder?
Ach, Gary, du bist ja, nur weil du so Bali-Kino geprägt hast, du musst mich doch nicht immer so als Lustmolch hier.
Entschuldigung, ich habe dir Unrecht getan, das ist Carolyn Monroe, ist das.
Carolyn Monroe?
Ja.
Da bin ich sehr für, ja. Wunderbar.
Ja, okay, dann
irgendwas mit Busen.
Oh, Gary. Kommen wir zum wunderschönen
Heller
von Augen.
Heller schreibt mir gerade, gestern mit Bender an dich gedacht.
Ja.
Und schickt mir ein Batman-Bild.
Ich war beim Comic Talk und wir haben dich auch erwähnt an einer Stelle, weil es nicht anders
super
ging. So, kommen
mich
wir
übrigens
zu
nicht.
Nein, dich nicht, aber
mich kennt ja auch keine Sau.
Ach, Gary, jetzt hör doch mal. Stell doch dein Licht nicht immer unter den Scheffel.
Ja,
unter den Scheffel. Das ist Jorge Scheffel, so ein Typ. Wenn du da Licht runterstellst. Ganz komische Silhouette.
Ist er weg. Kommen wir zur Mystery Box. Auflösung der Mystery Box.
Ja,
wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist die Verbindung zwischen Bertolt Brecht und Rick Moranis? Ich bin auf eine sehr, sehr, sehr komplizierte Lösung. Ich sag mal eine. Bertolt Brecht ist Autor der Drei-Groschen-Oper, Verfilmung mit Lotte Lenya, die natürlich mit Kurt Weill verheiratet war. Lotte Lenya natürlich den meisten bekannt als Rosa Klepp aus Liebesgrüße aus Moskau. Mhm. Ganz genau. Lotte Lenya
genau.
Und Brad.
Warte, ich weiß. Und Rick Moranis ist in Ghostbusters Opfer von der ist das Drei-Groschen-Opfer. Aus Verstehst du? So, weil
die, ja, ja.
Nee,
ja,
komm. Nee. Okay. Also das war jetzt
das hättest du nicht gelten lassen.
Ja, komm, ich hab's versucht. Der kommt,
du hast es versucht, ja, ja. Lotte Lenya, ja, und Brian Dennehy, haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen, leider verstorben, in zwei ausgebuffte Profis von 1977, semi-tough. Brian Dennehy und John Cleese, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, in Silverado von 1985, ein sehr, sehr toller Western mit Kevin Kline und mit Kevin
Costner. Christopher Walken.
Costner Chris und so weiter, ganz toll. Und John Cleese Silverado. Und Rick Moranis spielen zusammen in Und ewig schleichen die Erben, Splitting Heirs von Eric Idle. Da spielt Rick Moranis mit. Also das war diese Six Degrees of Kevin Bacon Geschichte.
Wow. Okay.
Gewonnen hat diese Mystery Box. Thorsten zieht. Hier, zieh mal. Hier, greif mal.
Zieh.
Und zieh raus. Zieh ihn raus, Thorsten. So.
Alter Sau.
Musti. Bitte. Musti Biskin.
Wer?
Musti Biskin ist der Gewinner. Musti Biskin. Er hat sich eingetragen bei uns als Musti Biskin.
Okay.
Weiß nicht.
Ja,
ja, dann hätten wir gerne die Geburtsurkunde als Fan geschickt.
Petra Palmin konnte leider nicht. Nein, Musti Biskin. Ja. Entschuldigung. Ja. Hat gewonnen. Die nächste Mystery Box geht an den oder diejenigen, die folgende Verbindung herausfinden: von John Wayne zu Jake Lloyd. Kennt ihr noch Jake Lloyd?
Nee.
Nee.
Der kleine Anakin aus Die dunkle Bedrohung.
Oh. Mhm. Wer ist? Aus welchem Film?
Die dunkle Bedrohung, Star Wars. The Phantom Menace.
Was war das?
Biden hat die Wüste nicht gut getan.
Nee.
Kann man so sagen, aber ist es geht vor allem natürlich. Ich weiß es nicht, Gerrit, weil du immer mit deinem.
Sag
immer
mal, was ist denn los? Wenn sich mal hier mit Hintergrund.
Der ist doch tot. Der ist doch Glänze. Tot. Ja. Nein, es geht natürlich bei Jake Lloyd und kleine Hilfe schnell. Es geht natürlich auch vor allen Dingen um Phantom Menace.
Okay.
Phantom Menace, wer da mitspielt.
Also sag noch
wie
mal.
Wie ist John Wayne, Verbindung zu Jake Lloyd, Star Wars, Episode 1, Phantom Menace. Jetzt. Hoppla, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar gibt es einen direkten Weg von John Wayne zu Jake Lloyd, nämlich über Bruce Dern. Bruce Dern und Jake Lloyd haben einen Film zusammen gemacht, genau wie Bruce Dern und John Wayne. Und das ist der direkte Weg, das ist relativ einfach zu finden. Das war mein Fehler, es tut mir sehr, sehr leid. Also bitte sucht einen Weg von John Wayne zu Jake Lloyd, ohne die Berücksichtigung von Bruce Dern. Dafür gebe ich euch aber einen kleinen Tipp. In dieser Reihe, in dieser Verbindung zwischen John Wayne und Jake Lloyd, kommt ein deutscher Schauspieler vor. So viel gebe ich euch. Mehr nicht. Haha, riddle me this. Der Einsendeschluss für die Mystery Box ist der 25. Juni 2020. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe das total verpeilt. Tut mir leid, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Will man machen. Ne? 25. Juni 2020 ist der Einsendeschluss an post@streterbender-streberg. Viel Spaß beim Suchen.
Jetzt muss ich über den Scherz von Thorsten lachen. Ja, okay.
Das hat ein bisschen gedauert,
Welchen dieser Wüste, der Witze? Das mit dem, die Wüste hat beiden nicht gut getan. Den fand ich gut.
Ja,
hat gedauert.
Ja, weil ich den verstehe. Egal. Aber ich bin der Mann der tausend Witze.
Genau.
Kennst du den Witz von der Frau, die zu ihrem Mann geht und sagt, Schatz, ich glaube, ich habe die Schere verschluckt. Und er sagt, mach nichts, ich kaufe dir eine neue. Das ist so. Ich habe, guck mal, Gary lacht wirklich.
Und das ist mir wichtig. Ist aber auch sehr leicht zu begeistern, Thorsten.
Chemie muss stimmen. Du hast heute schon bei
Scheiß auf Penis. Die Physik. Scheiß auf die Physik.
Hammer.
Die Chemie.
Thorsten, Hammer. Der ist ja komplett abgebrochen.
Glückwunsch an Musti.
Ich mach das immer nur aus Höflichkeit, lache ich immer.
Die Antworten, auf die Mystery Box, wenn ihr unsere Mystery Box gewinnen wollt, bitte an post@streterbender-streberg. Gary blendet es jetzt gerade auch nochmal ein.
Genau.
Nicht über Facebook, nicht über Twitter. Ihr könnt uns natürlich gerne bei Twitter folgen, bei Facebook, bei Instagram sind wir auch aktiv. Wir versuchen euch auf dem Laufenden zu halten.
Sind wir, ja.
Nur weil du nicht bei Instagram bist, heißt es nicht, dass wir nicht aktiv sind. Und danke nochmal an unsere Patrons und an alle, die uns mögen und liken und
darf ich noch was sagen?
Schön, darfst du.
Ich möchte zum Abschluss möchte ich noch einen neuen kleinen Podcast, ein neues kleines Podcast-Projekt bewerben, das sich da nennt 3 plus 3 gleich 6 gute Nachrichten mit Vera und Fritzi. Ein schönes kleines Podcast-Projekt, was ich als Mann im Hintergrund so ein bisschen betreue.
Als Produzent, du bist der Produzent dieses Podcasts.
Ja. Und das ist wirklich, die Damen erzählen sich jeden Montag ab Punkt 6 Uhr immer jeweils drei inspirierende, gute Nachrichten. Und ich finde, das passt wunderbar gerade so in die heutige Zeit.
In die Zeit.
Genau.
Passt gut.
3+3 gleich 6 gute Nachrichten mit Vera und Fritzi. Und
Fritzi.
Das Gerät und ist jetzt ausgegangen. Jetzt ist es ausgegangen.
Das ist nicht schlimm. Wir sind gut. Das passt alles. Ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören, uns Zuschauen. Wir haben beim nächsten Mal viel zu reden. Und das Schlusswort hat natürlich der Gerry, der Streberg.
Alles Gute, auch beruflich. Okay, das war's.
Was denn? Am Ende.
Eingeschlafen.
Sträter, Bender, Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gerry Streberg.